Hallo alle, ich begrüße alle im Raum V4 bei den Dämonen. Jetzt kommt ein Vortrag zum IMAP-Server DAFCAD eigentlich von Per Heinlein. Und ich würde mal kurz darauf hinweisen, wenn jemand eine Frage hat, mal bitte melden. Ich komme mit dem Mikro vorbei, damit es auch auf dem Band dann quasi drauf ist, weil eine Antwort ohne Frage ist immer ein bisschen schwer nachvollziehbar. Gut, dann kann es eigentlich losgehen.
Alles klar. Ja, schönen Nachmittag, schönen Dank für die zahlreiche Aufmerksamkeit und herzlich willkommen zum vermutlich letzten Vortrag, den Sie sich heute Abend noch anhören werden. Ich habe einen Vortrag mitgebracht zum Thema DAFCOD. Ich habe mir gedacht, ich mache mal als Abwechslung nichts mit Postfix, wobei ich dann gemerkt habe, das lässt sich nicht so einfach trennen. Insofern ist Postfix natürlich auch wieder mit dabei. Courier, DAFCOD und Cyrus sind die drei bekanntesten freien IMAP-Server, die zumindest da draußen irgendeine Bedeutung haben. Sieht man mal von diversen Groupware-Lösungen ab. Und ich habe Ihnen zum einen eine kleine Übersicht mitgebracht, eine Zusammenstellung, wie die sich so gegeneinander verhalten, wo so die Vor- und Nachteile sind. Ich muss gestehen, ich dachte zwar, ich habe noch nie einen Vortrag über DAFCOD gehalten und habe in der Vorbereitung dann gemerkt, dass ich das sogar für den Chemnitzer Linux-Tag vor ein paar Jahren schon mal gemacht habe. Das hatte ich selber vergessen. Das soll aber nur der Grundstock sein von dem, was wir hier haben. Anschließend habe ich gedacht, machen wir mal, was ich selber noch nie gemacht habe. Wir basteln einfach mal in Echtzeit so ein System zusammen. Ich hoffe, das klappt. Und dass ich mich nicht irgendwo dann anschließend verzettle und irgendwas nicht startet und mir vom Debug nicht hinterherkommt. Ich würde ganz gerne am Ende die Zeit haben, dass ich Ihnen einfach auch mal zeigen kann, dass die Worte auch gehalten werden können, dass man mit wenigen Handgriffen ein durchaus raffiniertes und schönes System zusammenbauen kann und dass es tatsächlich so einfach ist. Denn auf Worte müssen Taten folgen und ich hoffe, das klappt nachher auch. Wir haben jetzt ja reichlich Zeit, 1,5 Stunden. Schauen wir mal, wie lange wir brauchen, wie weit wir kommen und an welcher Stelle wir dann am Ende irgendwann abbrechen müssten. Denn vermutlich könnten wir auch 24 Stunden rumbauen. Ja, Courier, DAFCOD und Cyrus, 3 IMAP-Server im Vergleich. Dieser Vortrag hat 2 Titel, ich bin 2 Öltags, denn die Quintessenz von der ganzen Schote ist, ich will eigentlich gar nichts anderes mehr als DAFCOD. Für mich gibt es da keinen Zweifel mehr, ich lege Ihnen gleich mal die Fakten auf den Tisch. Für mich gibt es eigentlich gar keinen Grund mehr, noch irgendwas anderes einzusetzen, aber vermutlich wird es am Schluss auch irgendwelche Cyrus-Fetischisten geben, die da auch gleich protestieren werden und dann darf ich mich da der Diskussion stellen. Schauen wir mal. Courier IMAP, wer das noch kennt, ich habe das früher auch sehr viel eingesetzt, habe alles damit gemacht, weil ich diesen Cyrus irgendwie noch nie so richtig mochte, muss ich gestehen. Ist also schon seit Jahren etabliert und so weiter und so fort. War immer ein bisschen doof dokumentiert, sodass da irgendwann ja auch mal dieses Pop3 IMAP-Buch von uns draus entstanden ist. Ich mochte ihn, weil er immer robust war, aber er war halt furchtbar unperformant und er wird auch seit vielen Jahren nicht mal weiterentwickelt. Und insofern ist er eigentlich aus heutiger Sicht einfach veraltet. Ja, wer den noch hat, kann ihn gerne benutzen. Wer sich allerdings mal 5 Minuten DAFCOD anguckt, wird nicht mehr zurück wollen. Aber das ist so meistens auch der Gang. Ja? Wer Courier kennt und dann DAFCOD weitermacht, wird sich da sehr zu Hause fühlen. Insofern, heute neu installieren, würde ich nie im Leben mehr machen. Wir schauen uns gleich mal dieses Thema an, dann wird das hoffentlich klarer werden. Aber das ist quasi so das Urgestein, mit dem auch ich irgendwann mal sozialisiert worden bin. DAFCOD war dann irgendwann der Shootingstar vor einigen Jahren. Programmiert von dem Timo Sirenen, das ist eigentlich ein Finne, der allerdings mittlerweile in den USA bei Rackspace Hosting arbeitet. Ich weiß nicht, ob den Laden jemand kennt, die machen so ungefähr 1 Million Postfächer plus. Insofern haben die da Timo mal eingekauft, den DAFCOD auch ein bisschen weiterzuentwickeln, was natürlich gleichzeitig auch eine schöne Aussicht darauf gibt, wohin sich DAFCOD da nochmal weiterentwickeln wird und in welchem Tempo, weil er quasi fest angestellt dazu da ist, das Ding jetzt weiter zu programmieren für diesen Provider. Und durch diese besondere Größe, die haben natürlich auch besondere Features und Interessen da eine Rolle spielen, die uns allen zuguten kommen können. Ich habe DAFCOD anfangs, muss ich mich gleich wieder outen, für doof gefunden, weil ich dachte mir so, das ist ja das gleiche wie Courier. Ja, was soll man damit? Gibt es ja alles schon. Das mag auch für die ersten Monate gestimmt haben. Dann hat Timo da ein Tempo vorgelegt, dass er den Courier einfach weit hinter sich gelassen hat. Es ist sehr vergleichbar von der Art und Weise, wir werden das später auch noch sehen. Wer eins kann, kann auch das andere. Bloß, dass man sozusagen sagen kann, DAFCOD ist quasi Courier Version 2.0. Ja, sozusagen das nächste Major Release. Die Logik dahinter ist die gleiche, aber es ist halt alles neuer, schöner, besser, stabiler gemacht. Und insofern ist das eigentlich sozusagen die gleiche Denkfamilie. Wer Courier kann oder will, auch DAFCOD haben. Darum ist das für mich einfach so das zwingend logische Nachfolgeprojekt. Insbesondere skaliert er tierisch besser. Man merkt das, man kann mal so einen Courier und so einen DAFCOD auf demselben System betreiben. Eine Woche lang macht man POP3 oder IMAP mit Courier, dann macht man es eine Woche lang mit DAFCOD, dann linkt man die beiden Performance-Graphen von CPU-Auslastung oder Festplatten-Weight-IO nebeneinander und dann spricht das eine ziemlich deutliche Sprache, was man da will. Und insofern löst der DAFCOD auch viele Probleme, die wir in großen IMAP-Clustern haben, wo Hardware-IO, Platten-IO, das der limitierende Faktor ist. Ja, 20.000 Nutzer kann man irgendwann nicht mehr machen, wenn die Festplatte nicht mehr mitmacht. Und wo ich bei Kurier in die Breite gehen muss, RAID 10 oder viele verschiedene Server parallel benutzen muss, komme ich zum Schluss, einmal DAVCode installiert und auf einmal hat das ganze Ding wieder Luft, obwohl ich eigentlich kaum was dran verändert habe. Als solches sehr interessant. Cyrus ist auch ein Urgestein, ist ja auch relativ weit verbreitet noch, liegt auch unter diversen Groupware-Lösungen zum Beispiel drunter, weil Cyrus damals eigentlich das mächtigste System war. Er konnte weitaus mehr als der Kurier, klar, weil er eben noch so eine viel mit eigenen Datenbanken eben arbeitet. Auch das schauen wir uns nachher noch an. Und wurde darum eigentlich immer dann eingesetzt, wenn ich mehr brauche als einfach nur POP3 IMAP. Auf der anderen Seite greife ich schon mal vor, Kurier, DAVCode, das verwechsel ich schon, DAVCode kann das mittlerweile auch alles, sodass diese Vorteile eigentlich wegfallen und man heute eigentlich auch, finde ich, zum Schluss kommen kann, dass man den Cyrus durch einen DAVCode ersetzen kann. Aber auch bei dem Cyrus stelle ich fest, dass sich da mittlerweile relativ wenig tut, verglichen mit dem Tempo, was Timo vorlegt, bleiben die anderen beiden auf der Strecke. An Features tut sich wenig. Performance-mäßig wurde früher gern gesagt, dass Cyrus der schnellste ist. Tests beweisen, dass das eigentlich nicht der Fall ist. Also auch dort schneidet der Cyrus trotz oder gerade vielleicht auch wegen seiner Datenbank nicht gerade überragend ab. Schauen wir uns mal an, wie sich die beiden vergleichen. Wie lassen sich die Nutzer in den verschiedenen Systemen verifizieren oder authentifizieren? Cyrus, fangen wir mal ganz unten an. Cyrus hat ja immer seine Cyrus-Sassel-Sache mitgebracht, das kennen wir alle, mehr oder weniger leid geprüft. Ja. Soll angeblich simple and secure sein, ist aber, wie man Leuten Glauben schenken darf, die den Code sich angeguckt haben, weder simple noch secure in seinem Inneren. Zumindest war das so die Theorie, dass das so eine universelle Authentifizierungsbibliothek ist. Darum benutzt ja auch Postfix das zum Beispiel oder andere Mailer, um darüber dann die Authentifizierung für SMTP-Out zu machen. Cyrus-Sassel unterstützt eigentlich alles, wobei man sagen muss, wer sich damit schon mal ein bisschen beschäftigt hat, ich hoffe, das ist ja so die Mehrheit im Saal, kennt das vielleicht. Das eine kann man über AuxProp direkt machen, das andere geht nur über den Sassel-OD und der kann das dann wieder. Im Endeffekt gibt es drei verschiedene Art und Weisen, wie man eine LDAP-Datenbank abfragen könnte. Einmal über Cyrus-Sassel direkt, einmal über den Sassel-OD und wer es ganz pervers haben will, fragt den Sassel-OD und darüber PEM und PEM fragt dann LDAP. Also das ist immer so, wo man dann auch in so einer Schulung sagen kann, ich kann eigentlich gar nicht sagen, wie es funktioniert, das kommt immer ganz drauf an, mir fallen jetzt 15 verschiedene Wege ein und keiner ist so richtig toll. Ja. Ein Problem von diesem Cyrus-Sassel ist zum Beispiel an relativ vielen Stellen geht es nur noch über so einen Sassel-Out-Dämon und sobald dieser Sassel-Out-Dämon ins Spiel kommt, weil nur der überhaupt diese ganzen Plugins für SQL und LDAP richtig verfügbar hat, kann ich nur noch mit Klartext-Passwörtern oder Hashes irgendwie an der Stelle viel mehr arbeiten, dann fallen mir bestimmte schöne Authentifizierungsmechanismen weg, dann gehen die wieder nicht mehr. Das war einfach nie so richtig, richtig schön und toll. DAVCode hat jetzt, und dafür könnte ich allein schon Timo in den Heldenstand irgendwie hochheben, mal kurz sein eigenes DAVCode-Sassel irgendwie geschaffen. Wir schauen uns auch das nachher auch noch an, das will ich ja noch demonstrieren nachher. Der einfach mal ganz kurz zeigt, dass das mit drei Handstreichen aus dem Handgelenk heraus einfach sofort funktioniert, stabil ist, performant ist, alles nicht mehr wehtut. Und einfach, eigentlich man fragt sich so, warum war das nicht schon seit 10 Jahren so? Ja, man hätte so häufiger früher nach Hause gehen können. Klar, DAVCode-Sassel kann gegen alles authentifizieren, was laufen kann. SQL, LDAP, PEM, Shadow, eigene Passwortdateien. Auch das will ich nachher zeigen. Irgendwie klar. Skaliert auch sehr schön, also auch dort irgendwie 150.000 Accounts aus einer simplen ASCII-Datei zu machen, klappt super. Kurier, der hat jetzt seinen Out-Dämon, ich kürze den jetzt immer so ein bisschen ab, weil er wirklich veraltet ist, hatte im Prinzip sowas Ähnliches, seinen Out-Dämon, bloß dass der eben nie mit diesen Postfix-XM-Sassel-Bibliotheken so richtig klar kam. War irgendwie nie so richtig toll, vergessen was. Wie speichern die verschiedenen Systeme ihre E-Mails? Hier ist nämlich genau diese Gemeinsamkeit vom Kurier und DAVCode. Die benutzen MailDir. MailDir ist ein relativ simples Format. Ich habe einfach, jeder Nutzer hat sein eigenes Verzeichnis, also seine Inbox. Da drin habe ich so ein kleines Konstrukt aus drei Verzeichnissen, Current, New und Temp. Das hat damit was zu tun, dass man mit MailDir-Verzeichnissen File-Locking frei arbeiten kann. Also man kann MailDir-Verzeichnisse sehr einfach, zum Beispiel über NFS-Dateisystem und so weiter verteilen, weil alles so gebaut ist, dass es keine konkurrierenden Schreibzugriffe geben kann. Gibt so ein ganz nettes System, ist sehr stabil und ist als solches quasi ein Standard. Ja? Das heißt, ein Mailer wie Postfix kann MailDir sprechen. Das heißt, man kann so Konstrukte bauen, dass der Postfix einfach Mails in dem Home-Verzeichnis, in dem Mail-Home-Verzeichnis eines Nutzers abspeichert und gar nicht wissen muss, ob da irgendwann ein Kurier, ein DAVCode oder sonst irgendeine Lösung das später mal ausliest. Der hinterlegt die in diesem Mail-Dir-Verzeichnis, weil er weiß, wie das Mail-Dir-Format aussehen muss, wie er das zu machen hat, weil das Standard ist. Und irgendeine Form von POP3 IMAP-Software geht dann später rein, holt die Mails raus, wenn der Nutzer sich authentifiziert. Das heißt, ich verbinde den Mail Transfer Agent, Postfix, und den POP3 IMAP Agent eigentlich nur mit Umweg übers Dateisystem. Voneinander gar nichts wissen, die müssen auch gar nicht zeitgleich laufen. Postfix kann Mails abspeichern, obwohl der DAV-Code gar nicht gestartet ist, weil es ja einfach nur das Abspeichern von Dateien ist. An der Stelle gehen DAV-Code und Kurier ein bisschen unterschiedliche Wege. Kurier hat das einfach immer nur so abgespeichert, was halt extrem unperformant dann irgendwann ist. Loggt sich ein Nutzer ein, hat da 20.000 Mails in seinem Postfach und da läuft eine Abfrage über die Message-IDs oder Unique-IDs und so weiter. Dann muss er natürlich jede Datei einmal anfassen und das ist halt eben das, was so furchtbar unperformant an der Stelle ist. Der DAV-Code legt an der Stelle Caching-Index-Dateien an. Das heißt, er lernt, das ist zum Beispiel schon mal sehr sexy, er lernt, was der Client üblicherweise abfragt. Das heißt, dass der Index bei einem Nutzer A auch ganz anders aufgebaut sein kann, mit den Feldern, die er indiziert, als bei einem Nutzer B. Weil DAV-Code den einfach sozusagen fortlaufend optimiert. Das, was häufig nachgefragt wird, wandert als Extrakt in diesen Index rein, in diesen Caching-Index rein. Und jeder Mail-Client hat da seine eigenen Vorlieben, wo er nachher die Mail selektiert, wenn er sich einloggt. Und insofern sieht auch jeder Index dann ein bisschen anders aus, so damit er jedem möglichst performant gerecht wird. Das heißt, man sieht das sehr schnell, wie gesagt, eine Woche Kurier laufen lassen, eine Woche DAV-Code laufen lassen und der Performance-Graph geht da, also damals schon auf ein Drittel runter, mittlerweile würde ich sagen, noch weiter nach unten, weil das noch weiter optimiert worden ist und alle IO-Probleme, die man hat, waren Schnee von gestern. Cyrus macht das auf den ersten Blick genauso, aber in Wirklichkeit macht er was ganz anderes, wenn man sich das genauer anguckt. Denn der Cyrus hat nicht nur einen Caching-Index, also einen Cache kann ich löschen, sondern der Cyrus hat einen echten Datenbank-Index, den er über alle Mails nochmal rauflegt. In einem Konstrukt, was so ähnlich aussieht wie Maildir, aber wo keiner außer ihm rankommt, weil es muss jede E-Mail in seinen Index-Datenbanken eingetragen sein. Das heißt auch, dass ein Mailer wie Postfix nur mit Umweg über Cyrus Mails abspeichern kann, weil sonst würde er dieses Datenbankformat gar nicht aktualisieren und davon verstehen die anderen Mailer ja nichts. Das Problem, was wir in der Vergangenheit immer wieder bei Kunden hatten, das lag auch ein bisschen an Softwareversionen, wenn ich jetzt natürlich mir einen kaputten Index da wie auch immer produziere, dann ist das Postfach von dem Nutzer tot. Das können File-Locking-Probleme sein, wenn ich Cluster-Dateisysteme und NFS habe, das können sonstige Störungen sein, es gab mal eine Version, da waren einfach Bugs drin, sodass es bei konkurrierenden Schreibzugriffen, der Mailer will eine Mail speichern, der Nutzer versucht gerade Mails reinzuschreiben oder zu löschen aus seinem Postfach und beide Prozesse bringen quasi Datenmüll in diesen Index rein, da konnte ich so einen Cyrus-Server relativ schnell lahmlegen und dann geht gar nichts mehr. Der DAV-Code, der schüttelt sich und sagt, boah, mein Index ist im Eimer, hoppla, dann lösche ich den halt und baue neu, ist eh redundant. Der Cyrus sagt, mein Index ist im Eimer, ich brauche den zwingend, ich bin weg vom Fenster. Und dann muss man so einen Prozess, manche kennen ihn vielleicht, Cyrus Recover, ja, leidgeplagtes Kopfschütteln hier an einigen Stellen. Die Cyrus-Admins haben sich bereits geoutet. so schnell geht das. Und da kennen wir einfach Fälle, wo ein Unternehmen oder so, da läuft das 12 bis 24 Stunden. Ja, und in der Zeit ist nichts mit Mails. Da kann ich so einen kompletten Betrieb nach Hause schicken für 2 Tage, weil ich einfach partout nicht weiterarbeiten kann, bevor dieser Index nicht wieder da ist. Und das ist für mich schon so ein Punkt, wo ich sagen muss, wenn das in einem Unternehmen passiert, kostet das erstens zu viel Geld, wenn das im ISP irgendwie passiert. Und ich kenne einige Fälle, wo das eben aufgrund der kaputten Software sehr häufig passierte, bis man endlich rausgekriegt hat, woran das tatsächlich lag. Das kann einen wirklich ruinieren und das erfüllt für mich einfach nicht die Ansprüche an Rock Solid, muss gehen, muss stabil sein, sondern das ist irgendwie komisch. Nachteil von dem Cyrus ist nämlich dann auch wieder, ich habe diese File-Locking-Probleme, ich kann nicht einfach ein NFS-Laufwerk drunter legen oder irgendwas, wo ich sonst in Gefahr laufe, Locking-Probleme zu kriegen. Und so schöne Cluster-Konzepte, wir gucken uns das auch noch an, wie ich sie mit Kurier und DAV-Code machen kann, gehen mit Cyrus dann auf einmal nicht mehr. Und das ist natürlich auch eine Folge von diesem anderen Datenbank-Design. Backups. Wie gesagt, da wir keine File-Locking-Probleme haben und Mail dir immer sicherstellt, dass die Sicht auf seine Inbox konsistent ist, allein durch das Design des Ordnersystems darunter, kann ich ein DAV-Code-Kuriersystem einfach wegsichern, ohne dass ich irgendwas anhalten muss. Einfach im laufenden Betrieb, jede E-Mail, die ich habe, kommt weg, in welchem Backup-System auch immer. Da kann nichts schief gehen. Mail-Dir besteht ja nur darin, liegt eine Mail-Datei da drin, ist die Mail auch da, liegt die Mail-Datei nicht drin, ist sie nicht da. Und wenn ich 20.000 Mails habe, gibt es eben 20.000 Mail-Dateien, plus minus ein paar, je nachdem, was dazukommt oder was weggeht. Nachteil natürlich vom Mail-Dir ist, wenn ich erstmal ganz viele einzelne Mails habe, habe ich ganz viele einzelne Dateien. Wenn ich ganz viele Postfächer habe, sichere ich ganz schnell Millionen von einzelnen Dateien. Und das kostet so viel I.O. und so viel Zeit, dass so ein Sicherungsprozess einfach mal natürlich tierisch auf die Festplatte geht und teilweise dann eben auch sehr viel Zeit verursacht, weil ich natürlich durch das Volumen sind vielleicht gar nicht mal so viel, das sind 500 Gigabyte oder ein Terra oder sowas. Aber da irgendwie jede Datei einmal anzufassen und auszulesen durch den Backup-Prozess, das kann dann in der Tat ziemlich eklig werden. Und das ist der Punkt, wo dann die Skalierung schlecht läuft. Cyrus hat da eben wieder das Problem, es gibt diese Indexdateien und wenn ich sozusagen links gerade seine Maildaten speichere oder wegsichere und dann kommt eine Mail dazu, dann steht die im Index vielleicht schon drin, in der weggesicherten Datenbestand ist das aber nicht mehr der Fall oder andersrum. Ich habe die Indexdateien auf dem ersten Stand gesichert, in dem Mailstand, den ich irgendwann wegsichere, sind Mails dazugekommen, die jetzt im Index noch stehen. Im Backup ist der Index aber auf dem alten Stand oder. Das heißt, da kann man nach gut Glück einfach so im laufenden Betrieb wegsichern, aber genau genommen geht das nur mit Snapshots oder mit einem angehaltenen Cyrus, sonst riskiere ich, dass ich inkonsistente Daten habe. Auch das ist natürlich so ein Punkt, man kann natürlich sagen, gut, wenn ich einen Recover gemacht habe, muss erstmal dieser Datenbankindex von Cyrus, dieser Recover durchlaufen, dann habe ich wieder 12 bis 24 Stunden Downtime, nachdem mir das System schon weg war, ist vielleicht auch nicht so optimal. Da kann ich einfach mit diesen Meldia-Sachen deutlich robuster umgehen und einfach muss ich irgendwo Rücksicht drauf nehmen. Ich habe es vorhin schon gesagt, wenn ich Mails abspeichern möchte in das Maildir, kann das eigentlich der Mailer separat. Trotzdem bringt Dovecot zum Beispiel einen eigenen Deliver-Prozess mit, ganz analog zu dem, was wir auch von Cyrus schon kennen. Auch die haben ja ein eigenes Cyrus-Deliver-Programm, wo ich die Mails reinpipe, damit der das für mich abspeichern in Index-Datenbank abspeichert. Dovecot hat auch so einen Deliver, allerdings ist der eben optional. Ich muss ihn nicht benutzen. Ich kann es auch von Postfix oder XM, Qmail, was auch immer, direkt auf Dateiebene abspeichern lassen. Ist halt Maildir, wissen wir ja, wie es aussieht. Der Vorteil von diesem Deliver-Prozess von Dovecot ist, dass der erstens gleich diesen Caching-Index mit aufbaut, dann muss ich das nicht mehr beim Login des Nutzers machen und dass der eben auch sowas wie Quotas oder wie Sieve-Skripte auswerten kann, was der normale MTA-Mailer sonst einfach nicht kann. Ja, das gibt also schon gute Gründe, diesen Deliver-Prozess zu benutzen. Ich muss es aber nicht. Und wenn ich irgendwelche Schweinereien mache, irgendwelche Shell-Skripte, die irgendwelche Alert-Mails hinterlegen, könnte ich die ja trotzdem immer noch parallel dazu einfach im Dateisystem hinterlegen. Die nächste Version von Dovecot wird übrigens auch eine LMTP-Schnittstelle mitbringen, wie der Cyrus sie jetzt ja auch schon hat. Das heißt, ich kann dann einfach ein TCP-IP-Socket aufmachen, dort das LMTP-Protokoll von Dovecot anbinden und dann kann irgendein vorgelagertes Mail-Relay direkt per LMTP in den Dovecot reinspeichern. Momentan muss man immer so ein Konstrukt machen, dass ein vorgelagerter Spam, Viren, Filter, was auch immer, das an einen lokal laufenden Mailer nochmal gibt und der speichert das dann über die Pipe mit diesem Deliver-Prozess ab. Und dann kann ich mir wieder einfach eine Instanz sparen und kann direkt über das LMTP-Protokoll reingehen. Wer das nicht kennt, LMTP ist quasi sowas wie SMTP, das ist ziemlich vergleichbar. So eine Art chinesische Variante ist alles, wo ein S ist, schreibt man L und dann ist es eigentlich das Gleiche. Das ist bloß dazu gedacht, um Local Mail Transfer Protokoll, um lokal Mails abzuspeichern und hat da ein paar kleine Vorteile und wird darum von so Groupware-Lösungen oder sowas wie Dovecot eingesetzt. Kommt demnächst, ist noch nicht da. Macht es dann einfach netter. Ja, die Clusterung von den Systemen, das hat sich größtenteils dadurch erledigt, weil ich auf einer heutigen Hardware, ein Dual-Quad-Core, dann wirft man dem 24 Gigramm rein, da kann ich locker 10.000 Nutzer da drauf laufen lassen, das ist gar kein Thema mehr. Insofern hat die Hardware da viele Probleme für uns gelöst. Vor ein paar Jahren sollten wir mal ein Cluster-System für eine sechsstellige Nutzeranzahl bauen und da es nicht so viel RAM auf einem Fleck gab und da es nicht so viel I.O. gab, kam am Schluss irgendwie ein Blade Center mit 22 Blades oder sowas raus, allein um die I.O.-Leistung mit damals noch Kurier irgendwie zu schultern und überhaupt den Memory-Footprint hinzukriegen, den jeder IMAP-Prozess verbraucht. Insofern hilft uns dann natürlich die heutige Technik, dass man meistens gar nicht mehr clustern muss. Und ich würde dann auch dringend empfehlen, es nicht zu tun, ja? Denn was ich nicht habe, kann nicht kaputt gehen. So clustern ohne weiteres funktioniert ja auch immer nicht gleich fehlerfrei. Und insofern geht es eigentlich eher noch darum, dass man, wenn man solche IMAP-Systeme baut, irgendwie ein Active-Passive-Cluster mit Heartbeat und Heartbeat-IP und so weiter macht, wie man das so von quasi jedem Dienst kennt, DAWD runterpacken, Heartbeat drüber und schon habe ich ein Active-Passive-Cluster mit einem IMAP-Server, der fünfstellige Nutzerzahlen oder mehr macht. Das ist auf einmal gar nicht mehr so wild. Da muss ich gar nicht in die Breite gehen und das machen. Das geht auch so. Ich kann natürlich auch, wenn ich diese Maildir-basierten Dämonen nehme, Courier Dovecot, kann ich natürlich auch so ein System machen, dass ich einen großen Storage habe, mir eine NetApp kaufe oder was weiß ich nicht, was mein Geld da irgendwie, wo mein Geld hinfließen soll. Zum Beispiel ein triviales NFS verteilen lasse und dann vorne einfach 2, 3, 4 Köpfe davor setze, wo die IMAP-Nutzer auflaufen, die dann alle über NFS oder was auch immer auf diesen zentralen Dateisystem-Storage schreiben. Wie gesagt, wir haben keine File-Locking-Probleme. Insofern kann ich das tun. Es gibt da keine Konflikte. Das hat einfach den Vorteil, dass ich erstens vorne CPU und Memory skalieren kann. Dafür habe ich hinten natürlich im NFS den Flaschenhals. Klar, das muss man sich ziemlich genau überlegen, was man da macht. Aber ich komme in eine Situation, wo jeder Nutzer im Prinzip auf jedem IMAP-Server aufschlagen kann. Es ist für mich völlig egal, ob es der Server 1 oder der Server 3 ist, denn alle vier Server wissen eigentlich immer das Wissen über, haben das Wissen über sämtliche Dateisysteme, über sämtliche Postfächer, sodass es wirklich einfach im Prinzip beliebig in die Breite skaliert und ich muss den Nutzer nicht zuordnen. Es ist piepegal, wo er auftaucht. Jeder kennt alles. Das kann also ein stinknormales Load Balancing sein, im dümmsten Fall für ganz arme Round Robin. Und wenn ich Node abschalte, dann ist er halt draußen. Pyrus kann das nicht. Erstens können wir das Dateisystem nicht einfach so verteilen über alle, ne, weil ich eben diese Locking-Probleme habe oder ich muss zumindest dafür sorgen, dass es keine Locking-Konflikte gibt. Das kann man vielleicht durch Cluster-Dateisysteme und so weiter sauber machen. Da habe ich immer das Problem, Mail sind viele, viele kleine Dateien und Cluster-Dateisysteme sind eigentlich nicht dafür optimiert, viele, viele kleine parallele Zugriffe zu machen, sondern die spielen ihre Stärken dann eigentlich eher bei großen Dateien aus. Zumindest nach allem, was ich darüber weiß oder soweit, wie ich sie kennengelernt habe. Insofern ist eigentlich so ein lokales Dateisystem, was dann auch immer gut gecached wird von dem lokalen Kernel, eigentlich immer performanter, als wenn ich das Ganze über so ein zentrales Cluster-Dateisystem laufen lasse. Da ich das jetzt so einfach nicht beim Cyrus kann, haben die das Konzept von diesem Mörder-Cluster entwickelt. Das muss man sich vorstellen wie eine große Sahnetorte, die man in Kuchenstücke schneidet. Ich habe einen Server 1, der kennt 25.000 Postfächer, einen Server 2, der kennt 25.000 Postfächer und. Quasi wie die guten alten gelben Seiten. Ja. Server 1 sind die Nutzer mit den User-IDs 1 bis 25.000 oder A bis H. Und der Server 2 sind dann die ganzen User-Kennungen von I bis weiß der Geier was. Das heißt, ich muss dann ein System bauen durch sogenannte IMAP-Proxies, die den Nutzer erstmal annehmen, gucken, was dessen User-ID ist und dann sagen, okay, der muss auf diesen Server, der muss auf diesen Server, der muss auf diesen Server, weil jeder Node nur ein Kuchenstück kennt von allen Postfächern. Das heißt, ich kann damit mit solchen Mörderclustern in die Breite skalieren. Das ist schön. Aber deswegen bin ich ja nicht ausfallsicher. Denn wenn das einzelne Kuchenstück weg ist, dann sind eben diese 25.000 Postfächer auch weg. Das heißt, ich fange dann an, aus Sicht von Cyrus und deren Logik, den einzelnen Node über den DRBD-Heartbeat-Cluster quasi nochmal abzusichern. Das heißt, aus 4 Server werden 8. Ne, weil jeder einmal im Prinzip redundant vorhanden sein muss. Man kann da noch Schweinereien machen, von wegen alle 4 Server gehen auf einen als DRBD und der macht Failover für alle und so, kann man skripten. Aber irgendwie so richtig schick ist es nicht. Wenn dagegen ich bei den anderen Konstrukten sagen kann, gut, das SAN oder das NFS muss vorhanden sein, klar, das muss ich einmal redundant absichern und anschließend habe ich im Prinzip einfach nur N plus 1 als Redundanz vorne bei den IMAP-Nodes und nicht mal 2, wie ich das beim Mörder-Cluster machen müsste. Das ist insofern einfach komplizierter oder ich kann nicht so einfach so schön clustern, wie ich das bei Maildir pur machen kann. Ja, kommen wir mal zu den interessanteren Features, Shared Folders. Da war früher Cyrus gesetzt. Nur Cyrus konnte das richtig, out of the box. Also Shared Folders, dass ich als Nutzer A einem anderen Nutzer meine Inbox oder ein Unterverzeichnis freigebe, damit der das eingeblendet bekommt in seinen Mailbaum, damit er quasi Unterverzeichnis von mir sieht. Für Arbeitsgruppen ist das zum Beispiel interessant oder für Stellvertretersachen oder sowas. Das war immer die Stärke von Cyrus. Darum sind auch viele Groupware-Lösungen, auf Cyrus gegangen, weil die sowas halt haben wollten und brauchten. Da konnte man bei Kuri immer so Schweinereien machen, weil wenn man einfach Symlinks im Dateisystem setzt, kriegt man da eine ganze Menge hin. Aber das erforderte quasi immer Root-Rechte. Das heißt, das ging alles nur mit Root, mit Admin-Rechten. Und das war damit nicht tauglich irgendwie für die große Breite. Dovecot kann, genau wie Cyrus, richtig Shared Folders machen. Ich will das nachher noch einmal kurz aufbauen. Und da können die Nutzer über ACLs, also das ist eine Sache vom IMAP-Protokoll, das heißt, der Nutzer kann mit seinem Mail-Client über das IMAP-Protokoll sagen, ich gebe eben der Susi Leserechte auf meinen Folder so und so und dann sieht die das eingeblendet, kann den ganz normal abonnieren, so als ob sie eigener wäre und dann wird eben noch berücksichtigt, darf sie lesen, darf sie schreiben, darf sie löschen, also eine übliche Rechteverwaltung, die dann dahinter steckt. Das Charmante, was wir hier haben, es läuft allein über das IMAP-Protokoll, es muss keinen Admin-Eingriff mehr geben. Das heißt, wenn ich das einmal eingerichtet habe und ich habe meinen ganzen Mitarbeitern oder meinen Kunden beigebracht, wie das funktioniert und dass sie mal unter erweiterte Eigenschaften oder sowas in ihr Mail-Client suchen sollten oder Rechteverwaltung oder wie das dann immer heißt, dann können sich einfach hunderte, tausende Nutzer selber Ordner freigeben, löschen, und so weiter und so fort, ohne dass ich als zentraler Admin eines Unternehmens da noch irgendeinen Change zu machen habe, irgendwas zu tun habe. Bei Cyrus kenne ich immer relativ viele Szenarien, dann müssen die was freigeben, dann müssen die noch Rechte machen und so weiter und so fort. Das erfordert dann immer hinter den Kulissen noch relativ viel Interaktion. Hier kann ich einfach sagen, einmal eingerichtet, nie wieder drum gekümmert, klappt einfach. Nutzer sollen sich selber helfen. Aufräumen, das können wir ein bisschen überspringen. Wie gesagt, MailDir ist ein reines Dateisystem. Wenn ich mit Find oder was auch immer da reingehe, kann ich löschen. Jede andere Datei auch. Der Index merkt dann irgendwann, hoppla, die Datei, die zum Index noch da ist, ist nicht mehr da. Ja gut, dann fliegt er eben raus. Da kann ich also wild wüten und alles machen, was ich machen möchte. Cyrus kann auch automatisch ablöschen lassen von seinen Prozederen her, aber da kann ich zum Beispiel nicht einfach im Dateisystem darunter manipulieren, weil mir sonst wieder sein ganzer Index um die Ohren fliegt und meckert. Das geht zwar lange gut, aber ist prinzipiell nicht ratsam, weil ich mir quasi seine Datenbank in Gänsefüßen kaputt mache. Der DAVCOD kann, erstens kann ich ihm über einfache Shell-Skripte, Find und so weiter lassen, grüßen, kann ich ihm einfach Mails weglöschen, aber auch der DAVCOD selber hat zum Beispiel Expiry-Funktionen, dass ich sagen kann, alles was in Trash liegt, kommt nach 30 Tagen weg oder alles was in Spam-Verdacht liegt oder sowas, kommt nach so und so vielen Tagen weg. Also da kann er auch folderbezogen zum Beispiel selber Regelsätze abarbeiten, um das dann irgendwann rauszuwerfen, wenn die Zeit gekommen ist. Insofern geht da einfach beides. Ja, die freie Kühe sozusagen. Was können die jeweils individuell noch in den Ring werfen? Gut, sicher und stabil. Kühe bringt so schnell nichts aus der Fassung, das ist richtig, aber der ist auch so gemütsam, das würde ein bisschen Zeit erfordern, bis der aus der Fassung. Wie gesagt, hier steht noch der Satz drunter, sehe ich gerade auf normalen Systemen nicht unbedingt langsamer als die Konkurrenz. Der Satz ist veraltet, den streichen Sie jetzt mal gedanklich. Das war damals ganz am Anfang so, mittlerweile würde ich den nicht mehr schreiben, den muss ich mal rauswerfen. Das stimmt einfach nicht mehr. Zu DAVCOD, sehr interessant, auch das zeige ich nachher mal. Es ist jeder Programmaufruf von den verschiedenen DAVCOD-Modulen als Pfad hinterlegt. Das heißt, ich kann sehr viele Schweinereien machen, indem ich zum Beispiel Shell-Wrapper-Skripte mache. Ja, es gibt einen Out-Prozess, in der Config-Datei ist definiert, wie der heißt und wie der liegt. Und wenn ich stattdessen ein Shell-Skript eintrage, was noch irgendwas anderes davor oder danach macht, dann habe ich auf einmal ganz viele Möglichkeiten, schöne Sachen zu machen. Wenn er durch ist, startet er anschließend den IMAP-Prozess. Und wenn ich auch dort wieder einen anderen Namen angebe oder die Dateien tausche, erst irgendein Shell-Skript mache, was dann den eigentlichen IMAP-Prozess nachstartet, kann ich zum Beispiel solche Aktionen machen, dass vor dem Login eines Nutzers immer noch mal irgendwas Komisches gemacht wird. Ich habe mich heute Morgen nach dem ersten Vortrag mit irgendjemandem sogar genau darüber unterhalten, der die Anforderung hat, ich will in der SQL-Datenbank erfassen, wann hat sich ein Nutzer das letzte Mal eingeloggt. Ja, das ist ganz einfach. Ne? Ich kapsel den Out-Prozess und gucke, ob die Authentifizierung funktioniert hat und mache dann einfach in Shell einen Insert in die SQL-Datenbank mit dem Timestamp von jetzt und sobald das funktioniert hat, habe ich einen aktualisierten Last-Login in SQL oder in LDAP. Ja? Und schon ist auch solche Anforderungen erledigt. Das ist zum Beispiel für Communities interessant, die Karteileichen irgendwann, ne, so Free-E-Mailer und so weiter, die dann so Policies durchsetzen wollen, halbes Jahr nicht eingeloggt, Account wird gelöscht oder sowas. Ne, das kriegt man an der Stelle ganz flexibel abgebildet, obwohl das im Design von DAVCOD natürlich nie vorgesehen war, weil was interessiert denen so ein komisches Feld? Davon hat er keine Ahnung. Das ist auch interessant, wenn man migriert. Ja? Dass ich sage zum Beispiel, ich habe irgendein ganz komisches altes System und beim allerersten Login des Nutzers muss noch dies und das und das gemacht werden. Ordner-Abos müssen angelegt werden oder da muss irgendwas konvertiert werden oder sowas. Dann packe ich einfach wieder ein Wrapper-Skript um den IMAP-Prozess, das irgendwie prüft, ob es schon mal gelaufen ist, damit das nicht doppelt läuft. Und sobald sich der Nutzer einloggt, läuft erstmal ein paar Sekunden das Skript durch, konvertiert E-Mails, benennt Old-Ordner um oder. Das ist dann, ja, da sind der Fantasie dann quasi keine Grenzen mehr gesetzt. Und auch das kann ich relativ einfach machen. Zu dem Cyrus, der hat immer erstens eine schöne Webschnittstelle gehabt, sozusagen, okay, das ist ein Pluspunkt. Da gab es auch diesen Cyr-Admin, also dieses Administrationstool, wo ich mich als Admin einloggen kann. Ich persönlich habe das eben noch nie so richtig toll gefunden, weil viele Sachen mussten auch über diesen Cyr-Admin laufen, zum Beispiel das Anlegen von neuen Postfächern und so. Das geht mittlerweile auch anders, aber zumindest früher war das so. Und das verhindert zum Beispiel, dass ich einfach als Provider sagen kann, steht der Record in der SQL-Datenbank, ist das Postfach da. Da musste es immer eine Interaktion mit diesem Cyr-Admin irgendwie geben, dass ich anschließend trotzdem immer noch mal lokal das Postfach initialisieren lassen muss. Und das war für mich immer so eine Art No-Go, weil ich möchte eine Web-GUI haben, wo sich Nutzer selber Postfächer anlegen. und nicht noch von der Webserver-Plattform, die irgendwo läuft, überhaupt einen Zugriff auf das Mail-System ermöglichen. Ja, das erfordert ja Login oder sonstige Skripte, die das mitkriegen und machen und so weiter. Das fand ich immer doof und darum war mir immer sehr wichtig, einfach ein System zu haben. Steht der Nutzer in der Datenbank, ist er da und schmeiße ich ihn wieder raus, ist er weg und nicht, es muss irgendwas lokal angetriggert werden, gestoßen werden, eingeloggt werden oder. Das macht es einfach unflexibel. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen Max-Frage. Ja, die Nachteile. Gut, Kurier, vergessen wir, das Ding ist uralt. Cyrus kann viel, da muss man bloß halt wissen, was ist. Man muss mit dem Cy-Admin umgehen können, man muss diese Shortcut-Kommandos irgendwie können, um die es da geht. Ich meine, eine gute Doku hilft weiter. Ist jetzt nichts, was man sich nicht einfach schnell anlesen und durchlesen oder googeln kann oder sowas. Und zu Darfcode habe ich ein Problem. Soll jetzt keine Polemik sein, aber mir fallen die Nachteile einfach nie ein. Gerne. Einen habe ich noch. Ja, virtualisierte Umgebungen? Ja, Lost Ticks im Linux-Kernel. Ja, also nochmal laut für alle. Sein Problem war, ja, sein Nachteil von Darfcode. In virtualisierten Umgebungen ist das ein relativ bekanntes Problem, hat mit IMAP nichts zu tun, tritt allgemein auf, dass die Uhrzeiten in den virtuellen Gastsystemen von der eigentlichen Zeit abweichen können. Wenn man danach sucht, ist das Stichwort dafür Lost Ticks, dann findet man das. Das kann man teilweise durch, je nach Kernel-Version, durch verschiedene Kernel-Boot-Parameter auch reparieren, indem man klärt, woran erkennt der Kernel sozusagen, was für Zeiteinheiten, was für Zeitticks es gibt. Insofern, das kann man reparieren oder sollte man reparieren. Das Problem, was dann mit Darfcode auftritt, ist, dass der Darfcode irgendwann merkt, der NTP hat jetzt mit einem Ruck die Zeit zurückgestellt, und zwar um mehr als nur ein paar Mikrosekunden. Dann hat der Darfcode gesagt, okay, ich hüpfe hier in der Zeit nach vorne und nach hinten. Das kann nämlich teilweise auch wirklich ein großer Zeitsprung um viele Sekunden sein. Ich beende mich, ich verweigere die Arbeit. Das ist aber, wenn man so will, it's not a bug, it's a feature. Ja? Wichtig und richtig, dass er das tut, weil an den Zeiten, wann, wo was einsortiert wird, in den Medien teilweise eine ganze Menge festgemacht wird, zum Beispiel die Empfangszeit, Unique-IDs und so weiter und so fort. Insofern hat er da schon Gründe, warum er absichtlich sagt, Moment, ich kann so nicht arbeiten. Insofern ist das eigentlich eher ein Schutzmechanismus, der natürlich lästig ist, aber da muss man das Problem einfach beheben. Das ist mir dann lieber, dass er aber das erkennt, anstatt dass er sehenden Auges ins Verderben rennt und mir im Prinzip die Postfächer durcheinander bringt oder sonst irgendwas Komisches kompliziert. Insofern würde ich das nur als halben Nachteil, oder also nicht so richtig. Weitere Nachteile gerne gesehen. Ich meine es jetzt ganz ernsthaft, und fällt mir zumindest aus meiner Sicht nicht so richtig was ein. Stattdessen fallen mir wieder nur Vorteile ein. Ja, doch noch einer, bitte. Nochmal laut für alle ins Mikrofon. Die Wortmeldung war, dass man bei dem Cyrus auch, ich würde jetzt mal sagen, jetzt, das war früher mal anders, relativ viel ohne den Cy-Admin freigeben kann, was Shared Folders angeht. Da kann auch sein, dass sich da mittlerweile viel getan hat. Früher musste man ihn benutzen. Mittlerweile geht es auch gut so übers IMAP-Protokoll. Ja. Der Einwand war, dass man eigentlich nur dann noch den Cy-Admin benutzen muss, wenn es um Announcement-Folder geht, also quasi die von Amts wegen durch die Administration freigegeben worden sind und die nicht an irgendeinem richtigen Postfach dranhängen und man dadurch das über Cy-Admin steuern kann. Das gibt es bei Darfcode so nicht. Es gibt da kein Verwaltungstool dafür. Diese Ordnerfreigaben, schauen wir uns an, sind ASCII-Dateien. Insofern kann ich mir das mit einem Handgriff schnell hinskripten. Ich muss bloß die Rechte eintragen, alles gut. Es gibt in dem Sinne kein Programm, was das erledigt. Im dümmsten Fall muss man sich ein Dreizeiler-Shell-Skript dafür selber schreiben. Aber es gibt kein Verwaltungsprogramm an der Stelle. Insofern ist das vielleicht ein kleiner Nachteil. Vorteil kommt drauf an. Die Unternehmen, die ich kenne, die so viel mit solchen Announcement-Ordnern, also zentralen Unternehmensordnern, so Mitteilungen für alle Mitarbeiter im Unternehmen oder sowas arbeiten, die knallen sich zum Beispiel relativ schnell. Da gibt es ein paar einfache PHP-Skripte, die Rechtefreigaben setzen. Also so ein quasi ganz abgespeckter Webmailer ohne Webmailer. Und dann konnte man sich einloggen, hat dann gesagt, hier, das ist das Postfach Teammitteilung und da gebe ich jetzt Rechte auf die und die Nutzer frei und habe eine kleine Web-GUI, die aus 30 Zeilen PHP oder sowas besteht. Also da gibt es so ein paar Lösungen, die einem da helfen, das zu machen. Ansonsten geht man an Dateisystemebene ran und da muss man ein bisschen wissen, was man tut, klar. Ja, Größenordnung, um die es geht. Pyrus, ja, ich würde halt sagen, normalerweise, wenn man so ein kleines Unternehmen mit 20 Mitarbeitern hat, ja, für den Verwaltungsaufwand damit umgehen zu können, lohnt sich das eigentlich nicht so ganz. In großen Setups kann das natürlich seine Stärken schon auch ausspielen und da kann auch der Mördercluster natürlich ganz nett sein. Für DAFCOD würde ich tatsächlich auch Größenordnung von 5 Nutzern bis 150.000 plus oder sowas ansetzen, weil er eben super skaliert, weil er einfach auf einem kleinen Root-Server oder einem kleinen Homeoffice läuft, weil er trotzdem eben wirklich auch im großen ISP-Einsatz, und wir haben die dort zu laufen, im wirklich großen ISP-Einsatz gut läuft und gut damit umgehen kann. Insofern habe ich da gar nicht so einen spezialisierten Anwendungsbereich, den ich da hochhalten kann. Er ist eigentlich quasi für alles gut geeignet. Er ist auch super dokumentiert. Es gibt ein ganz, ganz wirklich umfassendes Wiki. Da würde ich zwar ein paar Sachen so von den Anleitungen manchmal aus meiner Sicht ein bisschen anders machen, aber da muss man das im Wiki auch mal nachtragen. Aber es gibt eigentlich nichts, was man dort nicht wirklich eins zu eins mundgerecht aufbereitet mitgeteilt bekommt, anders als Kurier und Cyrus, sodass ich auch ehrlich gesagt keinerlei Lust verspüre, da irgendwas Richtung Buch irgendwie abzumachen, weil wozu ein Buch lesen, wenn es im Wiki steht? An der Stelle kann man nur kapitulieren, es ist eigentlich alles da, was man braucht. Ja, dann nochmal ein kleiner Ausblick, DAFCOD extra, bevor wir uns dann gleich in den Praxisteil stürzen und ich Ihnen das auch wirklich mal von innen zeigen möchte. Da gibt es noch ein paar interessante Entwicklungen, seit der Timo eben bei Rackspace arbeitet. Nachteil von Mail, habe ich vorhin schon mal gesagt, diese vielen, vielen kleinen Dateien machen das halt einfach furchtbar tödlich, wenn das eine gewisse Größenordnung überschreitet. Und es wird momentan ein Format namens D-Box entwickelt. Das ist im Prinzip eine Hybridform zwischen M-Box und Mail. Der Nachteil von M-Box ist, das heißt, jedes Postfach ist eine Datei und alle 20.000 Mails sind hintereinander weg. Das ist ja sozusagen das Gegenteil von Maildir. Ich habe ein Verzeichnis und 20.000 Dateien liegen drin. Ja, die haben beide so ein bisschen ihre Nachteile. Maildir haben wir gesagt, Nachteil von M-Box ist, ich habe eine Riesendatei, will aus der Mitte eine Mail rauslöschen und dann fange ich an, irgendwie 1,2 Tera Maildaten in temporäres File zu kopieren, zur Hälfte zurück, die Mail wegzulassen, den Rest hinterher zu kopieren und. Das sind so die Probleme, die so ein M-Box-Teil dann hat, sobald die Postfächer groß werden. Oder sobald ein Nutzerschreiben mit dieser M-Box-Datei arbeitet, sitzt der MTA da und sagt, ich kann nichts mehr anhängen, ich kann keine neuen Mails in das Postfach einliefern, weil ja die Datei durch das Login gesperrt ist. Es können ja nicht zwei Prozesse parallel da reinschreiben. Und wenn man Power-Nutzer hat, die viele Mails empfangen und viel aktiv dran arbeiten, dann kann man tatsächlich da Phänomene beobachten, dass die MTAs einen Mail-Stau haben für einzelne Nutzer, weil sie einfach keine Slots kriegen, da endlich mal Mails hinten anhängen zu können und reinschreiben zu können. Insofern ist ein M-Box auch wieder falsch, auch wenn es sich aus Backup-Sicht jetzt sicher gut wegsichern lässt. Dieses D-Box umgeht das Problem. Ich habe zwar nicht 20.000 Dateien, sondern weniger und mache dann nicht eine Mail pro Datei, sondern N. Also ich mache so eine Mischung. Ich mache lauter kleine M-Box-Dateien, aber eben mehrere, sodass sie nicht zu groß werden, sodass ich immer sagen kann, da hinten schreibe ich was rein, hier in der Mitte lösche ich gerade was raus, weil ich quasi 10, 12 M-Box-Dateien, 100 Megabyte habe. Statt eine M-Box-Datei 1,2 Tera. Das ist so, salopp gesagt, das, was sich hinter diesem D-Box-Format irgendwie verbirgt, was der Timo da gerade zusammen strickt. Und insofern ist auch da damit zu rechnen, dass eben sich diese Probleme mit diesem Mail, die wir dort haben, an der Stelle einfach mal mittelfristig lösen werden. Das ist eben auch so ein netter Nebeneffekt. Da sieht man einfach, dass Rackspace mit 1 Million Postfächer eben doch nochmal ein bisschen anders denkt, was Skalierung angeht. Und das trägt jetzt dann halt einfach an der Stelle Früchte. IMAP ACLs hatten wir gerade eben schon gesagt. Wrapper-Skripte habe ich vorhin auch schon mal erzählt, da habe ich mir selber sozusagen schon gerade vorweggegriffen. Und was auch ganz nett ist, ich hoffe, ich denke gleich dran, mal auch das zu zeigen, er kann zum Beispiel trennen zwischen dem Mail-Storage, wo die ganzen E-Mails liegen, und dem Storage, wo der Index liegt, sein Caching-Index. Weil natürlich der Caching-Index ist nicht groß, aber der sollte eben schnell sein. Je schneller, desto besser. Das heißt, wenn ich zum Beispiel auf Netzwerkdateilaufwerke irgendwie zugreife, ist das doof, wenn da der Index drauf liegt. Abgesehen davon kann es dort eben ja tatsächlich auch Logging-Probleme geben, die nicht tödlich sind, aber nerven. Neu aufbauen muss ohne Grund. Das heißt, ich kann dann zum Beispiel sagen, hey, das Postfach eines Nutzers liegt unter Mail, User-ID, irgendwas und sein Caching-Index liegt einfach unter Cache, User-ID, irgendwas. Also ganz analog, 1:1 in einem anderen Dateisystem oder in einem anderen Datenträger oder eben nicht im Netz, sondern lokal. Und er verwaltet das einfach sozusagen nicht im einen Verzeichnis, sondern in zwei Parallelen und dann kann ich da ganz einfach eingreifen und vielleicht auch unterschiedliche Festplattengeschwindigkeiten oder machen. Das eine ist ein RAID 5 für die Daten, was eher unperformant an der Stelle ist, und das andere ist ein schnelles RAID 1 oder sowas, was das, oder ein RAM-Disk, was das entsprechend schnell ist. Das ist ein Mikrofon.
Caching-Datei auch in eine RAM-Disk packen?
Ja, genau, kann man auch in eine RAM-Disk packen. Problem dabei ist natürlich, dann muss man sie halt neu aufbauen, sollte mir die RAM-Disk verloren gehen, aber wenn Linux-Server rebootet, der ist dann halt. Also da geht, das ist, kostet jetzt nicht so viel, wenn er die neu aufbaut. Ja. Insofern kann man sie auch verlieren. Aber im Prinzip, wenn das auf einer normalen Festplatte liegt, die ja dann auch lokal gecached wird, gibt es jetzt eigentlich nicht so einen Grund, da so einen Klimmzug dafür zu machen. Aber kann man. Kann man. Ja, soweit bis hierhin die ultimative Lobhudelei sozusagen. Ich hoffe, ich habe nicht meine Glaubwürdigkeit ganz verloren, sondern konnte es soweit bis hierhin auch unterfüttern, dass sie mir das ein bisschen glauben, was ich hier erzählt habe. Ich würde das jetzt einfach mal, wenn bis hierhin keine Fragen sind, einfach mal umswitchen. Ja. Frage, nochmal fürs Mikrofon. Mit dem D-Box-Format, wenn das eingeführt wird, ob ich dann immer noch so leicht Dateien manipulieren kann, wie mit dem Maildir? Ich habe noch nicht in aller Tiefe damit rumgespielt, weil es eben noch kommt. Nach allem, was ich jetzt drüber weiß, ja, weil es einfach im Prinzip auch ja nur ASCII-Dateien sind, wo alle E-Mails hintereinander weg drinstehen. Also auch dort kann ich einfach quasi hinten eine Mail-Datei anhängen, so wie bei MBox pur. Es ist im Prinzip einfach ein partitioniertes MBox. Und damit kann ich eben auch neue Dateien aufmachen und meine 11. Datei einfach anlegen, meinen Krams dort reinmachen und DAFCOD muss das eben zusammenführen und ausgleichen und damit umgehen. Ja, es ist im Prinzip so Kuchenstück partitioniertes, mehrere MBox-Dateien statt einer Riesendatei. Ja, insofern, ja, wird schon gehen. Sonst noch was bis hierhin? Bitte? Ja, soweit ich weiß, ja, weil es dasselbe in grün ist. Ja. Es ist ja einfach nur eine Mischung aus beidem. Der Index ist immer optional und damit kann, und das ist auch stammt auch so von Timo der Satz, wenn ich feststelle oder mein Programm feststellt, dass der Index korrupt ist, ich in irgendeinen Fehler renne, lösche ich die Datei und schmeiße halt weg. Und das gilt an der Stelle ganz genauso, nach allem, was ich weiß. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es anders wäre, weil das würde einfach dem Designkonzept den Aussagen von Timo dazu widersprechen. Insofern wird das als Implementierungsgrundsatz da im Raum stehen, dass das werden muss. Sonst noch, ich wollte jetzt noch gar nicht alle Fragen dazu, ich würde es einfach noch zeigen wollen, Bernd. Ach, das erfreut sich ja großer Beliebtheit. Dabei habe ich es gar nicht mitgebracht. Ich habe selber noch nicht produktiv benutzt. Ja? Ich kenne es jetzt auch nur aus dem Preview, was es geben soll. Soweit ich weiß, lege ich einfach fest, sozusagen, wo abgeschnitten wird. Aber an der Stelle würde ich jetzt nicht meine Großmutter dafür. Musst du mich in einem halben Jahr nochmal fragen. Ach, bitte, letzte, dann würde ich gerne weitermachen. Kurier zu DAFCOD, die Migration, wie da der Pfad aussieht, um sowas hinzukriegen, trivial, weil es gibt keine. Ja? Kurier und DAFCOD benutzen beide Maildir. Der einzige Unterschied ist, dass der DAFCOD halt eben noch ein paar Dateien DAFCOD.index und so weiter dazu anlegt, eben diese optionalen Caching-Dateien. Das heißt, ich kann einen Tag Kurier machen, einen Tag DAFCOD, am nächsten Tag lasse ich wieder Kurier auf denselben Pfad los. Der ignoriert halt die Caching-Dateien, weil er sie nicht kennt, was soll's. Im dümmsten Fall, ich kenne Leute, die machen das, kann man das parallel betreiben. Und einfach mal spaßeshalber sagen, wenn man keine sonst nichts zu tun hat, IMAP macht der DAFCOD, POP3 macht der Kurier und der Nutzer benutzt beides. Also auch das geht. Da gibt es quasi nichts. Es gibt quasi nichts. Ja? Aber es gibt ein paar Sachen, die man berücksichtigen sollte. Wenn man Mails abruft, greifen die Client über sogenannte Unique-IDs auf die Mails zu. Und da der DAFCOD oder sowas ja die Kurier-Unique-IDs nicht kennen würde, wird er sich neue ausdenken. Das heißt, das kann dazu führen, dass je nachdem, wie der Mail-Client programmiert ist, der dann unter Umständen sagt, boah, 15.000 nagelneue Nachrichten, ne, die seit 2007 dort liegen. Und dann fängt er an, alles einmal runterzuladen, weil er sagt, lauter neue Unique-IDs, die kenne ich alle noch nicht. Das heißt, man sollte, steht im Wiki, ein kleines Converter-Skript laufen lassen, zum Beispiel als Wrapper beim ersten Login, was die Kurier-Index-Datei, die da liegt, mit den Unique-ID-Zuordnungen, einfach konvertiert und dann benutzt DarfGod die gleichen und dann passiert da eigentlich auch nichts. Das sind so ein paar kleine Sachen, die sind nicht zwingend notwendig, aber die vermeiden einfach, dass anschließend die Nutzer sagen, sie hätten alles von Anno Dunne mal wiederbekommen. Wobei ich aus Erfahrung auch sagen muss, das ist nicht so schlecht, wenn die Nutzer nochmal 15.000 Nachrichten seit 2004 kriegen. Weil anschließend merken die mal sozusagen, dass sie dieses abgerufene Nachrichten auf dem Server belassen angekreuzt haben oder sowas, stellen das mal ab und anschließend hat man das halbe Sahn wieder frei. Also das kann schon echt Geld sparen, da mal so einen kleinen Paukenschlag loszulassen und zu sagen so, ja, kannst du mal sehen. Ja? Da gibt es auch dann viele Nutzer, die sich freuen, wie schnell auf einmal so ein Webmailer wieder ist, wenn er nämlich nur noch 500 statt 25.000 Nachrichten zu verarbeiten hat. Und insofern kann man da mal aufräumen. Okay. Ja, schauen wir mal. Wie gesagt, ich habe das ehrlich gesagt so noch nie gemacht. Ich hoffe, man kann das halbwegs lesen von der Schriftgröße soweit. Ich schaue einfach mal, wie weit ich komme, ob ich es aus dem Kopf hinkriege. Sollte ich mich jetzt gleich ganz furchtbar verzetteln, bitte ich schon mal vorab um Entschuldigung. Wir haben hier ein paar Sample-Dateien. Für die DarfGod noch nie gesehen haben, ist das jetzt sozusagen neu. Die anderen, die können jetzt ein bisschen schon entspannen, weil sie es schon kennen. Ich habe die zentrale DarfGod-Conf. Da ist die zentrale Konfiguration dabei. Und ähnlich wie bei einigen anderen Programmen auch oder wie beim Kurier auch, habe ich dann zum Beispiel nochmal eine SQL- oder eine LDAP-Datei, die mir die Authentifizierung einfach definiert. Also in diesen LDAP-SQL-Dateien wird halt drinstehen, das ist mein LDAP-Server, das ist meine BindDN, das ist das Passwort oder. Also quasi einfach eine Definitionsdatei, die ich dann antrigger. Die lassen wir jetzt mal außen vor. Das ist ja auch solches relativ unspektakulär. Sondern beschäftigen uns einfach mal mit der DarfGod-Conf. Der DarfGod hat ein paar Parameter, die ich dringend empfehlen würde, gerade am Anfang zum Debuggen, alle drei, wo er mir nämlich dann sehr ausführlich protokolliert, wie eben Authentifizierungsfehler zustande gekommen sind. Ich weiß es nicht, weil so groß sind die Unterschiede ehrlich gesagt auch nicht. Ja, dann ist es eine 1.2, was ich jetzt. Ich weiß nicht, ich muss jetzt nachgucken, was ich habe. Also ja, auf jeden Fall eine 1.2, klar, sonst gehen keine Shared Folders. Aber 1.2.9, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ja, also eine 1.2. Das sollte man allgemein darauf achten. Das ist so ein bisschen ärgerlich unter Debian dann, weil es das nicht gibt. Ja, wieder mal Backport oder sowas. Also die DarfGod-Version, die man heute nehmen sollte, ist einfach diese 1.2er, weil die eben tatsächlich neue Features an der Stelle gebracht hat, was mit 1.0.1.1 nicht ging. Aber aktuell ist eigentlich schon seit sehr langer Zeit 1.2. Insofern ist es dann eher eine Frage der Aktualität der jeweiligen Distribution. Kontrovers hier. Frage wieder fürs Mikrofon. Wenn ich ein Upgrade von einer 1.0.1.1 auf eine 1.2 mache, was muss man dort anpassen? Es gibt genau genommen, glaube ich, drei Parameter, die man anpassen muss bei einer 1.0 auf eine 1.2, die sich ganz leicht verschoben haben. Da guckt man einfach in das Upgrade von 1.0 auf 1.2 Wiki und da steht drin, diese drei Parameter heißen jetzt anders, bitte einmal anpassen. Ansonsten ist es trivialst. Wenn man es nicht macht, sagt er beim Starten, hoppla, diesen Parameter kenne ich nicht mehr, dann googelt man danach und findet es auch. Also schauen wir mal ganz kurz, hoppala, was wir haben, damit wir das dann nachher auch sehen. Wie gesagt, ich fange jetzt wirklich mal in dem Fall bei einer SUSE-Version ganz von vorne an. Da ist jetzt nichts getürkt und nichts vorbereitet, einfach um zu zeigen, dass es wirklich nicht so viel ist. LDebug würde ich setzen, OutDebug hilft eben auch anschließend rauszukriegen, wie sind die Abfragen vielleicht von dem Ganzen verlaufen und was eben besonders schön ist, auch für den Produktivbetrieb, ist dann dieses Verbose Proc Title, was ich darunter noch geschrieben habe, hier in der vierten Zeile. Dann übernimmt er nämlich den gerade eingeloggten Nutzer, in seine Prozessliste. Also ich kann mir die Prozessliste anzeigen lassen, sehe den Prozess, PSAX und so weiter, und dann hat er das quasi, blendet er das als Anzeigename mit ein, welcher Nutzer das ist. Das heißt, wenn ich einen IMAP-Prozess habe, der über viele Stunden hängt oder der Ärger macht oder der viel IOLAS produziert und so weiter, sehe ich genau, welcher Nutzer das ist, welches Postfach das Ganze provoziert und das Ganze eben verursacht. Ansonsten jetzt hier auch zum Testen mache ich mal die Schweinerei, dass wir Plaintext erlauben. Damit wir hier eben mit den Passwörtern das etwas leichter haben. Das ist natürlich das alte Thema, wie werden Passwörter sicher übertragen. Das ist eigentlich nochmal ein Fall für einen eigenen Vorteil, für einen eigenen Vortrag. Hier zum Testen machen wir das jetzt einfach einmal so. Dann war es anscheinend doch nicht so ganz Vanilla wie gedacht. Ja. Gut, machen wir uns mal schnell eine Userverwaltung. Das, was normalerweise eigentlich immer ein riesen Bimbamborium hervorruft, lässt sich hier tatsächlich in allen Größenordnungen sehr leicht über diese UserDB machen. Also na, ich nenne sie UserDB, weil ich die Dateien immer so nenne. In der DAVCode-Sprache ist dieses ParseWD-File. Das heißt, ich habe ein sehr, sehr flexibles Authentifizierungs-Backend, das gucken wir uns gleich an, wo zum Beispiel die Nutzerdaten und die Passwörter schon mal von vornherein komplett getrennt konfiguriert werden. Wir sehen das hier, ich habe eine ParseDB, also mit den Passwörtern, und ich habe eine UserDB. In dem Fall verweisen beide auf dieselbe Datei, aber das muss ja nicht der Fall sein. Also ich kann auch sagen, bestimmte Daten kommen aus einer Datei, andere hole ich aus SQL. Oder die Userdaten hole ich aus dem Active Directory und das Passwort aus irgendeiner anderen Quelle oder sowas. Das heißt, ich kann das komplett trennen. Das ist im Prinzip so etwas Ähnliches wie diese ParseWD-Shadow-Datei, die wir haben. Auch da habe ich ja zwei getrennte Dateien, um das zu machen. Das könnte ich ja auch machen. Und was dieses UserDB oder dieses ParseWD-File von dem DAVCode ist, ist im Prinzip eine verkappte ParseWD-Datei. Ich konfiguriere das hier einmal kurz ein. Das ist alles ausgeroutet. Das muss man natürlich dann... Moment, jetzt geht die Suche weiter. Da. Habe ich die falsche Datei oder ich habe es doch schon zu viel vorbereitet letzte Nacht? Okay. Dann nehmen wir eben schon die vorbereitete Fassung. Da haben wir es eingetragen. Ne? Für den Passwort-Lookup guckt dann diese Datei rein. Weiter unten müssten wir dasselbe jetzt als UserDB-Lookup nochmal haben. Das ist jetzt hier vielleicht nicht so dramatisch, dass man das trennen kann. Das ist aber, wenn ich zum Beispiel SQL-Tabellen abfrage und dann zwei getrennte Lookups machen kann oder sowas, hat das echt immense Vorteile, weil ich bestimmte Sachen nicht zwangsweise irgendwie verheiraten muss, sondern auf verschiedene Datenbanken oder verschiedene Systeme sehr leicht auslagern kann. Da kann das wirklich sehr, sehr nett sein. Zurück zu dem Beispiel hier. Mit diesen zwei Einstellungen reicht das eigentlich schon. Er guckt die Passwörter nach, er guckt die User-Daten dazu nach. Und wenn ich jetzt mir diese UserDB-Datei einfach mal aufmache, dann habe ich hier im Prinzip eine ParseWD-Datei von demselben Aufbau. Eine ParseWD, etc. ParseWD, LPI lässt grüßen, ne, besteht ja aus im Prinzip der User-Kennung sozusagen, einem Passwort, dann kommt ja sowas wie User-ID, Gruppen-ID, Home-Verzeichnis und so weiter und so fort. Und wir können jetzt hier erstens, das ist der große Vorteil, Mail-Adressen anwenden. Anders als in einer ParseWD können wir ganz schweinisch einfach Ad-Zeichen mit eintragen. Ich zeige nachher, welche Vorteile das hat. Und jetzt habe ich das Passwortfeld natürlich als nächstes Attribut und kann zum Beispiel in mehreren Formaten, aber in dem Fall zum Beispiel Plaintext, jetzt ein Passwort auch im Klartext hinterlegen. Ich könnte auch sagen, das ist gehasht oder MD5 oder sowas, kommt halt ganz drauf an, wie ich das haben will. Die ganzen anderen Attribute, 2, 4, 5 müssten es glaube ich sein, kann ich jetzt einfach leer lassen. Das heißt, eigentlich fehlt DAVCode jetzt mein Wissen über die Gruppen-ID und über die User-ID und ein Home-Verzeichnis, weil das lasse ich einfach von DAVCode an anderer Stelle statisch berechnen. Warum soll ich bei 10.000 Nutzern jeweils einen Home-Pfad machen, wenn ich das einfach weglassen kann, dann können keine Fehler passieren und einfach von DAVCode sagen kann, hey, du weißt, nach welchem Schema so ein Pfad aufgebaut ist, rechne dir das doch bitte automatisch her. Das müsste jetzt, wenn ich mich nicht verzählt habe, eigentlich schon reichen. Das wird auch gar nicht mehr gehasht, gemappt oder sonst was, wie man das von Postfix kennt, ist eine ASCII-Datei. Der stellt dann fest, hoppla, die hat sich geändert, Er cached die, also ich benutze das wirklich mit sechsstelligen Nutzerzahlen ohne irgendwelche Performance-Einbußen. Das ist überhaupt kein Problem. Insofern, ganz im Gegenteil, ich stelle nicht fest, dass so lokale Lookups hier dann häufig auch im großen Stil unter großer Last schneller sind, als wenn ich irgendeine gequälte SQL-Datenbank, die noch dazu vielleicht auf einem anderen Server liegt, fragen muss. Insofern ist das auch durchaus ein Weg, dass man überlegt, seine ganzen Nutzerdaten hier einfach einmal reinzudumpen. Es ist ja im Prinzip nur Username, Schrägstrich Mailadresse und ein Passwort. Und sich dadurch natürlich auch von anderen Datenbanksystemen oder Verzeichnisdiensten unabhängig zu machen. Weil ob der LDAP-Server dann läuft oder nicht läuft, ist dann für meinen Produktivbetrieb an der Stelle piep egal. Ich arbeite mit den gedumpten Daten und die wird vielleicht nicht aktualisiert, wenn er 3 Stunden down ist. Aber ich habe nicht das Problem, dass mein System in Mitleidenschaft gezogen wird, weil ich ja alles habe, was ich brauche. Ja, und dann müssen wir jetzt natürlich die Maildaten noch festlegen, die wir jetzt nicht in der UserDB genannt haben. Ich kann sie da definieren, dann kann ich sie auch überschreiben. Aber wenn nichts genannt ist, nimmt er eben Default-Werte. Und da ist ganz nett, hier im ersten Beispiel, dieser Mail-Location, also dort, wo er die Maildateien abspeichern soll, kann ich eben mit Platzhaltern arbeiten. %d ist die Domain, %n ist der Local Part. Ich habe ja eben angegeben, klaus@example.com. Das heißt, der Pfad, der hier rauskommt aus Sicht von Doofkott, ist mail-example.com-klaus. Ich kann also auch gleich so eine Domain-Schreibweise sehr schön auftrennen, was natürlich einfach, wenn man viele 10 oder 100.000 Nutzer hat, die vielleicht unter einer großen Free-Mail- oder Community-Domain laufen, noch nicht ausreicht, dann muss man da noch Hash-Strukturen machen. Aber wenn ich als normaler ISP 1.000 Kundendomains mit jeweils 200 Postfächern habe, natürlich super dafür sorgt, dass mein Dateisystem entlastet wird, weil ich nicht einen Mail-Storage habe, wo ich 200.000 Verzeichnisse habe, ja, dann sprengt es mir das Dateisystem, sondern ich von vornherein einfach jeden Dateistorage unter seine Domain packe und darunter dann alle User-Postfächer auflisten lassen muss. Was ich auch noch festgelegt habe, ist eben die User-ID, in dem Fall, ich nenne sie aus Gewohnheit immer V-Mail, habe ich jetzt tatsächlich mal im System eben angelegt, einfach ein User-Ad, die kann man natürlich auch noch mit Bin-Falls und so weiter ein bisschen weiter absichern, ist klar, die gibt es auch als Gruppe, sodass ich dass einfach alle Dateien, die Nutzer bei mir auf dem Mail-Server haben, systemweit unter dieser Kennung V-Mail einfach ablegen kann, also unter irgendeiner User-ID. Das heißt, sämtliche Nutzer auf dem System benutzen die gleiche User-ID, weil ich ja sowieso ein Mail-System bauen möchte, was sich eigentlich nicht mal mit Shell-Nutzern oder sowas beschäftigt. Die haben ja auch gar keinen Shell-Account und kein echtes Home-Verzeichnis. Das sind ja alles nur virtuelle Nutzer, wenn ich so einen Hosting-Server irgendwie baue. Und dann gibt es aus meiner Sicht keinen Grund, warum ich jetzt für 1.000 Nutzer 1.000 verschiedene echte Linux-System-IDs, User-IDs runterpacken soll. In der MySQL-Datenbank habe ich ja auch nur dann 500 MySQL-Nutzer, aber sämtliche Daten in Valid MySQL gehören halt dem MySQL-Server. Und hier gehören halt sämtliche Mail-Daten dann eben dem Doofkott, sprich dem V-Mail. Machen wir mal kurz die Einstellung raus, wo sie ist, damit wir hier auch gleich was zum Laufen kriegen. Ja, ich habe anscheinend wirklich schon die vorbereitet, das war nicht der Plan. Aber gut, umso besser. Tut mir leid, kann ich mich nicht vertippen. Ja? Ich gebe die einfach hart vor, das heißt, ich lasse eigentlich an der Stelle, da gibt es 2, 3 Wege, das zu lösen. Ich gehe hier den Weg, dass im Prinzip der Doofkott als solches unter dieser User-Kennung läuft. Ich könnte auch an anderer Stelle sagen, sozusagen, dass dieser Out-Prozess, da gibt es auch so Module, Static und so weiter, wo ich dann statisch einfach allen Authentifizierungsanfragen Werte überschreiben kann. Gibt es vielleicht auch keinen Vorteil zwischen einer und anderen Lösung. Ich gehe immer den, wenn Sie es irgendwo mal anders lesen, mag das ganz genauso geeignet sein. Damit laufe ich halt einfach auf dem System. Genau, was noch fehlt, ist die Mail-Location. Schauen wir mal, wo sie ist. Hier oben sehen Sie auch schon die Platzhalter, die ich habe. %d für die Domain, n für den Local Part, %u für die komplette User-Kennung. Achtung, das wäre jetzt klaus@example.com, weil wir das ja so in die UserDB eingetragen haben. Das heißt, er würde eben nicht mehr diese Datei, die ganzen Verzeichnisse auf 2 Ebenen aufsplitten. Ja, das finde ich halt auch, das ist auch schade. Diese Aufsplittung, wenn man das alles unter Domains so sortiert, hat auch einen Vorteil, kündigt der Kunde, lösche ich dieses Domain-Verzeichnis und alles ist weg. Ja, wenn ich das nicht mache, muss ich wieder mit Wildcards machen, dass ich alle Verzeichnisse lösche, die Sternchen-Example.com heißen. Und wenn man da 100.000 Postfächer hat, dann muss man immer dreimal hingucken, dass man sich da nicht mit einem Leerzeichen vertippt oder so. Und ich finde es ganz nett, lösche ich Mail-Example.com, sind sämtliche Postfächer, sämtliche Einstellungen, alles ist weg, im dümmsten Fall den Caching-Index auf der anderen Partition nochmal. Darum trenne ich das eigentlich immer auf, selbst in kleinen Installationen ist einfach irgendwie netter. großer Vorteil ist halt, wenn ich sowas mache, es ist immer mathematisch berechenbar. Jedes Shell-Skript, jeder Cron-Job, jede Schweinerei, jeder Admin kann sich nachts um drei darauf verlassen, dass er unter diesem Pfad das Mail-Verzeichnis von diesem Nutzer findet und nicht, dass in der User-DB irgendjemand mal einen anderen Pfad zum Beispiel eingetragen hat, weil er eine Schweinerei machen wollte. Nach dem Motto, User-Kennung 1 und User-Kennung 2 sollen dasselbe Postfach sein, also setze ich bei User-Kennung 2 denselben Mail-Pfad von Kennung 1. Das funktioniert vielleicht auf den ersten Blick, sorgt in der Praxis aber dann relativ schnell für Ärger. Das kann ich einfach umgehen, das ist also auch eine Frage der Selbstdisziplin. Und dann kann ich das setzen. Alternativ, das habe ich ja drunter noch gelassen, kann ich einfach zum Beispiel auch sagen, dass er in tilde mail dir das abspeichert, also im Home-Verzeichnis des Nutzers. Und dann muss ich halt dafür sorgen, dass das Home-Verzeichnis aus dem Authentifizierungsprozess entsprechend belegt wird. Auch dort könnte ich statisch berechnen lassen. Das ist so der andere Weg, wie man es gehen kann. Ich kann einmal das Home-Verzeichnis definieren und hier als tilde benutzen. Und ich gehe aus Gewohnheit immer den Weg, dass ich hier halt den Pfad einmal statisch direkt belege. Das hat manchmal ein paar kleine Vorteile, weil man ein bisschen besser manipulieren kann, gerade bei Migrationen. Dann wird das sozusagen expandiert und dann baut sich DarfCod seinen Pfad aus der User-Kennung zusammen. Achso, der DarfCod legt das an. Der DarfCod legt das an. Das war ja auch immer noch so eine Schweinerei, dass der Kurier zum Beispiel sich nie die ganzen Verzeichnisse angelegt hat. Das ist im DarfCod alles kein Thema. Man muss bei sowas, wenn man das baut, natürlich ein bisschen aufpassen. Ich habe jetzt hier dieses Verzeichnis Mail schon mal angelegt, wo die ganzen reingespeichert werden. Wenn ich das mit root natürlich anlege, kann der DarfCod-Prozess, der mit vmail ankommt, natürlich nicht reinschreiben. Und dann kann man, je nachdem, wann man auf den Trichter kommt, eine Runde sich damit beschäftigen, warum das alles nicht funktioniert. Ja? In dem Fall ist es so wie varlib mysql, ist es halt -mail oder varlib mail oder wo man das dann immer hinpackt. Und insofern muss es natürlich in dem Fall auch diesen User-Kennungen halt entsprechen. Ja, was wir jetzt, also eigentlich sind wir aus der Sicht ja schon fertig. Ich kann mich jetzt eigentlich schon einloggen und so weiter. Ich habe bloß noch nichts. Ich würde Ihnen jetzt ganz gerne noch ein paar Testmails zeigen, bevor wir dann den Mail-Client dafür in die Hand nehmen können. Und an der Stelle kommt dieser Authentifizierungsprozess vom DarfCod ins Spiel. Der DarfCod legt Sockets an, wo man eben mit ihm Authentifizierungsanfragen austauschen kann. Diese obere Hälfte werden wir jetzt gleich benötigen, damit dieser DarfCod-Eigen-Deliver-Prozess das abspeichern kann. Weil er kommt ja als Binärprogramm daher, kriegt eine Mail von Postfix, sagt, wo soll ich die hinspeichern? Fragt sein Outdämon, ja, was ist der Pfad, wo muss das hin, welcher Nutzer ist das, kennst du den? Und kriegt die Antwort und darum gibt es diesen Out-Master-Prozess, den ich auch hier wieder auf die Userrechte vmail gepackt habe, weil ich quasi das ganze System drauf konfiguriert habe. Den zweiten Eintrag darunter, diesen Client, den habe ich schon als Postfix-Sassel markiert, den brauchen wir eigentlich erst später. Ich habe das hier an der Stelle einmal zusammengefasst. An der Stelle mache ich einen zweiten Socket auf, das können beliebig viele werden, der dann vom Postfix gefragt wird. Ich werde da später nochmal drauf zurückkommen, aber wir sehen schon jetzt, der ist nach Warspool Postfix verlegt worden. Der hat auch Postfix-Rechte, also DarfCod arbeitet hier mit unterschiedlichen User-Rechten auf unterschiedlichen Sockets und da dürfen sozusagen Drittprogramme eine Authentifizierungsabfrage stellen, nämlich dieses DarfCod-Sassel, was wir vorhin schon mal gesehen haben. Das wäre jetzt, wie gesagt, noch nicht nötig. Wir machen es jetzt bloß gleich in einem Abwasch schon mal mit. Schauen wir mal, wo es steht. Weit unten. Gut, ich scheine heute tatsächlich die Default-Conf über die, gut, dann muss ich es nicht mehr tippen. Ja? Hier ist das, ich habe das extra in die Folien alles mal rauskopiert, auch für die hier irgendwie zuhören oder sowas im Audio-Stream. Wir haben also die ganzen relevanten Textbaustellen zum Nachbauen quasi als How-To in den Folien extra mit drin. Und dann müssen Sie bloß die richtige Stelle suchen, um das einmal richtig abzutippen. Ja, das sind die beiden Socket-Einstellungen. Die funktionieren. Hier unten ist Postfix-Sassel gleich vorbereitet. Und das reicht eigentlich auch schon. Mal ganz kurz. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch dem Postfix sagen, der hier drauf läuft, dass er eben diese Domains kennt und dass er diese Sachen eben an den DarfCod zu routen hat. DarfCod, wie gesagt, ist jetzt eigentlich schon fertig. Bloß wie kommt die Mail rein? Das ist die Aufgabe, die wir jetzt noch zu lösen haben. Da gibt es verschiedene Anleitungen und an der Stelle mache ich das zum Beispiel auch wirklich anders, als es im DarfCode-Wiki steht. Also Sie werden da von anderen Stellen durchaus jetzt andere Erklärungen kriegen. Das führt ein bisschen sehr weit jetzt in die Postfix-Logik rein, das muss ich aus Zeitgründen ein bisschen abkürzen. Für die Postfix-Admins unter uns, ich kann ja Domain zum Beispiel einfach in my Hostname eintragen oder damit in my Destination, ja, sodass sich Postfix dafür zuständig fühlt. Und dann sieht man viele Anleitungen, dass der Local Delivery Agent, also das Modul Local oder Procmail oder sonst was, ausgetauscht wird gegen den Deliver-Prozess. Damit konfiguriere ich Postfix, dass er glaubt, Example.com zu sein, dass er glaubt, dass Klaus Example.com quasi in seiner PassWD als Systemnutzer steht und er einfach diesen Deliver-Prozess von DarfCode aufruft, damit der das abspeichert. Dadurch merkt Postfix nie, dass es den Nutzer eigentlich nicht gibt, weil ich behumse den ja. Es gibt den ja gar nicht in der PassWD. Ich sage Postfix, du heißt Example.com, das heißt auch, dass User Example.com existieren muss. Aber dadurch, dass ich diesen Delivery Agent austausche, belüge ich Postfix sozusagen und der Deliver-Prozess von DarfCode, der weiß natürlich Bescheid, der fragt seinen Outdämon und kriegt mit, wo er das hinspeichern soll. Das ist das, was man als weit verbreitetste Anleitung für DarfCode als auch für Cyrus findet. Da ist das ganz analog, was man in den ganzen Anleitungen irgendwie findet. Das finde ich nicht gut, denn es stimmt ja einfach nicht. Dieses System hier ist ja gar nicht Example.com, sondern das ist ja im Prinzip ein Blackbox-System. Die Nutzer gibt es nicht in einer PassWD. Das ist ja eigentlich ein System im System, wie zum Beispiel die berühmte SQL-Datenbank, die ich die ganze Zeit schon immer als Beispiel ranziehe. Und ich finde es viel schöner, wenn sich ein Postfix-System als Relay vor einem Cyrus oder DarfCode begreift. Spätestens, wenn man da nämlich über eine LMTP-Schnittstelle die Mails reinroutet, in den DarfCode oder Cyrus, der vielleicht Localhost läuft, aber ja trotzdem ein Hop von mir entfernt ist, bewährt sich das nämlich, weil ich jetzt auf einmal das absolut identisch konfigurieren kann. Ich sage, du Postfix bist ein Relay, du routest es per LMTP weiter an Localhost oder an den nächsten Server, oder du Postfix bist ein Relay, du routest das über das Programm Deliver weiter. Die Logik ist aber genau die gleiche. Was in dem Wiki steht, ist, dass ich eigentlich sozusagen sagen muss, du Postfix bist Example.com, versuch das Ding lokal abzuspeichern und wir tricksen nicht aus. Und wenn ich dann die LMTP-Schnittstelle ins Spiel bringe, dann fickt mir die komplette Config auseinander und eine klitzekleine Änderung führt dazu, dass ich meine Config total neu aufbauen muss. Darum mag ich den Weg nicht. Der hat aus meiner Sicht eigentlich keine Vorteile und darum machen wir das hier einmal anders. Haben Sie das weit verstanden? Also, ich denke, theoretisch kommt es auch darauf an, für die Postfixer, die haben es leichter als die Excel-Leute.
Frage zu dem Weg, wie das da jetzt so gemacht wurde. Ich habe im Postfix ja die Option zu sagen, er soll nur Mails annehmen, wenn der User existiert.
Habe ich bedacht. Kommt gleich.
Okay.
Natürlich. Alles andere wäre ja grob fahrlässig und Schlamperei.
Eben deshalb frage ich.
Ja? Okay. Also, was habe ich gemacht? Kleiner Trick von mir. Benutze ich ständig. Sie sehen hier oben, das ist jetzt Postfix-spezifisch. Exim-Leute müssen jetzt mal kurz weghören. Die haben jetzt, da kann ich Ihnen nicht helfen. Ja? Ich finde es nicht, gibt da andere Spielzeug. Also Relay-Domains, ich habe die Datei Relay-Domains und was ich immer mache, ist, dass ich die Transport-Map, wo muss eine Mail hin, auch in die Datei Relay-Domains gucken lasse. Relay-Domains entscheidet aus Sicht von Postfix, nehme ich die blöde Mail an, bin ich dafür zuständig. Das ist der Annahmeprozess. Und die Transport-Map ist, okay, aber wo kriege ich den ganzen Scheiß wieder los? Das ist aber eigentlich eine komplett redundante Information, weil die Mails, die ich vorne annehme, will ich hinten auch wieder rausrouten. Und da so eine Relay-Domains-Datei von Postfix diese Spezialität hat, ich will ja nur wissen, ob eine Domain gelistet ist oder nicht, ist mir da in diesen Postfix-Dateien die zweite Spalte ja immer egal. Schauen wir uns das mal an. Ja. Ich habe ja zum Beispiel Example.com und für die Relay-Domains ist mir die zweite Spalte wurscht. Das ist das, was in den Dokus immer als Anything steht. Postfix guckt ja nur rein, ist er gelistet, bin ich zuständig, kann ich annehmen. Prima. In der Transport-Map habe ich aber eigentlich genau dasselbe. Steht immer noch Example.com, das ist die Domain, wo geht sie hin? Zum Beispiel an den Exchange oder was auch immer. Und da aber in der Relay-Domains diese Spalte schon egal ist, kann ich diese Zeile für Relay-Domains und für die Transport-Map Lookups benutzen und habe damit ein konsistentes Setup und muss die Domains nicht doppelt eintragen. Denn wir alle wissen, wenn ich zweimal irgendwo das gleiche eintragen muss, werde ich mich einmal vertippen oder es einmal vergessen oder. Und dann hat man natürlich die lustigsten Effekte von wegen, er nimmt es nicht an, wird es aber weiter routen oder er nimmt es an, weiß nicht mehr wohin und die Testmail sieht sowieso anders aus. Also das vermeidet einfach furchtbar Fehler. Ein Eintrag, das kann auch mein Praktikant und schon ist das Routing der Domain irgendwie geklärt. Jetzt hier weise ich diese Mails der Transportmethode Deliver zu. Statt SMTP-Doppelpunkt sage ich jetzt einfach Deliver-Doppelpunkt. Die Postfix-Leute unter uns wissen, Postmap machen, Moment. Das muss ich also in der Master-Prozess, in der Master-CF irgendwo als Prozess wiederfinden, als Transportmethode wiederfinden. Und dort habe ich jetzt einfach unten diesen DAFCOD-Prozess rangehängt. Ja, da wird also dieser Deliver-Prozess aufgerufen. Wann immer ich die Transportmethode Deliver anspreche, guckt Postfix hier rein, sagt prima, userlib DAFCOD delivers das Programm. Userrechte sind, welch Wunder, wieder mal VMail, VMail. Und hinten dran sind ein paar lustige Aufrufparameter, die dieser Deliver-Prozess verstehen muss. Das ist ganz analog zu dem, was Sie auch von Cyrus her vielleicht kennen. Das heißt, ich route Mails an diese Pipe. Statt den LDA, den Local Delivery Agent, auszutauschen, wie man das in den anderen Anleitungen kennt. Darum routet Postfix die Mails, auch wenn sie an Localhost ins Dateisystem gehen.
So, Hinweis, kleiner Fehler war das, glaube ich. Also bei den Relay Domains müsste das eben als Methode dann DAFCOD Doppelpunkt heißen und nicht Deliver Doppelpunkt.
Dankeschön. Ja, kaum ist eine Zeile nicht vorbereitet, ja, schon geht schief. Aber schön, Sie sind noch wach. Ja, da hat jemand das System verstanden, sehr schön, genau. Ne? Klar, ich muss natürlich den Namen benutzen, der hier vorne ne, als Transportmethodenname gewählt worden ist. Das ist ja das Verbindende. Ja, ja, das habe ich noch im Kopf. So weit bin ich, war für uns alle ein langer Tag, das habe ich noch, keine Angst. So, ja, das heißt, in meiner Main-CF frage ich jetzt einfach ein, Relay-Domains guckt da rein, wenn es um die Annahme geht und die Transport-Maps guckt da auch nochmal rein, stößt jetzt allerdings auf dieses DAFCOD-Doppelpunkt, wertet das aus und alles ist mit einer einzigen Zeile erledigt. Machen Sie das immer so, das hat mit DAFCOD-Cyrus nichts zu tun, machen Sie das auch beim Exchange-Routing, Groupware, was auch immer, wann immer Sie ein Mail-Relay haben vor irgendeiner anderen Lösung, machen Sie das immer so, es vermeidet einfach Arbeit und Fehler, es gibt eigentlich keinen Grund, es anders zu machen. Aber, die Warnung muss ich noch loskriegen, machen Sie es nie anders, als so, wie es hier gezeigt worden ist. Sie dürfen nie den Parameter Relay Domains in die Transport Map zeigen lassen. Weil dann würde es ausreichen, dass Sie den Routing eintragen, gmx.de geht dorthin, auf einmal ist gmx.de als Relay Domain gelistet und jeder Spammer kann ihren Krams bei Ihnen abkippen und Sie sind Open Relay für gmx.de. Sie dürfen die Transport Map in die Relay Domains gucken lassen, aber nie andersrum. Das ist so die große Stolperstelle, die es da zu beachten gibt. Ansonsten klappt das sehr schön. Ja, und dann kam ja gerade schon der Einwand, ja, wie mache ich das mit der Userliste und so weiter und so fort, dass man die immer kennt. Da benutze ich einfach ein kleines Set-Skript. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Alles, was nach dem ersten Doppelpunkt kommt, also Passwort und so weiter und so fort, wird abgeschnitten. Ich behalte eine Liste meiner Mail-Adressen. Das ist der Vorteil, wenn man in dieser UserDB auch von vornherein gleich Mailadressen als Usernamen benutzt. Ja? Und map die einfach in eine Relay-Recipient-Maps ein. Das ist dann einfach ein Cronjob oder sowas, der läuft. Dann besitzt Postfix eine Liste sämtlicher Empfänger und würde dann natürlich auch ganz analog Mails an unbekannte Adressaten von vornherein ablehnen. Ist damit Backscatter sicher und das ist alles konsistent. Das ist für mich wieder mal einer dieser Vorteile, warum man in diesen User-Datenbanken jetzt nicht mit Klaus U oder Müller H oder sowas als Username arbeiten sollte, sondern wirklich immer mit klaus.müller@example.com, also der kompletten Mailadresse. Erstens können die Nutzer sich das merken, wie sie sich im Webmailer einzuloggen haben. Zweitens habe ich hier keine Probleme mehr, ich habe keine Übersetzungstabellen mehr und. Und über so eine UserDB, wie wir es vorhin gesehen haben, geht es dann auch sehr einfach. Ja, wird sicherlich geben. Ich träume da auch mal davon, eine fertige Lösung dafür zu haben, die das einfach tut und abfragt. Wird auch gehen. Ich habe aber dazu gerade keinen fertigen Weg im Kopf. Ja, ich würde mir da auch noch sowieso einiges anderes wünschen. Aber es gibt einen Vorschlag von mir an Wietze, ob man nicht nochmal einen eigenen Map-Type definiert, der aus einer komma-separierten Datei einfach die Spalte N benutzt, ohne dass man das konvertieren muss. Und dann würde ich einfach Postfix. Aber das führt jetzt hier, glaube ich, zu weit. Aber natürlich würde man das auch über das Socket-Protokoll, über das Out-Protokoll irgendwie hinkriegen. Ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Jetzt haben wir relativ viel konfiguriert. Ich starte mal die Dienste neu und hoffe, ich habe mich nirgendwo vertan. gesagt, ich habe ja jetzt im Debug-Modus relativ viel Krams noch mitlaufen lassen. Wenn wir jetzt hier eine Mail an SUSE-Example.com machen und, das hoffe ich jetzt, gesehen habe, müsste das eigentlich funktionieren. Und da sehen wir das auch schon, wir haben das ganze Routing von Postfix und so weiter und so fort. Wir haben jetzt relativ viel Debug-Output, klar, das haben wir ja vorhin eingestellt. Die entscheidende Zeile ist hier unten, Postfix protokolliert. Er hat diese Mail an example.com als Relay, da sehen wir wieder dieses Relay-Setup, ne? Als Relay an diese Transportmethode DAVCOD geroutet, ist ausgeliefert worden, ist abgespeichert worden und alles hat funktioniert. Hier oben sehen wir so ein bisschen, wie sich dieser Deliver-Prozess seine ganzen Informationen zusammengesucht hat. Wie er sich seinen Pfad zusammengesucht hat, da oben haben Sie das, Mail, example.com, Susi, Mail dir, das war dieses %D, %N, was wir vorhin hatten, und auf Dateisystemebene sind die ganzen Ordner jetzt automatisch entstanden. War noch eine Meldung? Nee, nix, alles klar. Mach nochmal eine zweite Mail, dass wir auch was sehen an den Klaus. Und auf Dateisystemebene haben wir jetzt den on-example.com oder alle Domains, die wir besitzen. Da drin die Susi, da drin ein Verzeichnis Mail-Dir. Ich lege das deshalb immer nochmal in ein separates Unterverzeichnis, weil ich zum Beispiel dann parallel Zielskripte ablegen kann oder andere Sachen ablegen kann. Und da sehen wir das jetzt. Das ist diese Mail-Dir-Struktur, die Sie vielleicht auch schon kennen. Diese drei Ordner, Current, New, Temp, die eben diese Logging-Probleme vermeiden. Und da sehen wir jetzt auch diese DAVCOD-Index-Dateien, die ich im Prinzip beliebig löschen kann. Was man nicht unbedingt löschen sollte, aber wo die Welt nicht untergeht, ist zum Beispiel diese UID-List ganz oben. Das ist eben die vorhin schon erwähnte Zuordnung von diesen Unique-IDs, die die Clients benutzen, um das abzugleichen zu den Mail-Dateien, mit denen der DAVCOD arbeitet, damit er auch über Tage hinweg eine und dieselbe Mail immer unter derselben Unique-ID announced. Wenn ich die lösche, nummeriert er neu und der Client lädt wieder alles runter, aber zumindest geht dann trotzdem nicht alles den Bach runter. Ansonsten ist das ja quasi alles redundant, was mit DAVCOD oder sowas beginnt. Und hier drin haben wir jetzt dann im New-Verzeichnis eben die eine E-Mail im normalen Mail-Dir-Format. Das Ganze hat jetzt an der Stelle eigentlich nichts mehr mit DAVCOD zu tun. Das ist jetzt dann das allgemeine Mail-Dir-Ding. Ich kann ja gleich mal einen Ordner anlegen, aber ansonsten würde das hier auftauchen. Und ich wechsle da mal rein. Das machen also die anderen Mail-Dir-Server genauso, die das unterstützen. Dann legt man hier Verzeichnisse an oder die legen dann hier Verzeichnisse an, zum Beispiel Test. Und dann würde sich in dem Verzeichnis Test, was natürlich wieder formell gehören müsste, ja, würde sich dann wieder ein Verzeichnis Current New Temp befinden. Also ich würde hier quasi unter Mail-Dirs reinbauen. Und das wäre dann Inbox.test in der Außendarstellung. Ja, so dass alles hier konsolidiert ist und ich hätte dann hier Verzeichnisse. Oder wenn ich dann zum Beispiel Test privat, Test Urlaub habe, also den Folder im Folder, dann würde man das so durch Punkte getrennt eben hier ablegen. Ja? Richtig, da wo ich jetzt gerade bin, ist die Inbox und in der Inbox liegen dann die anderen Verzeichnisse. Genau, das ist New, Current und Temp sind zusammengesehen die eine Inbox. Ich kriege als Nutzer davon nie irgendwas mit. Das ist wurscht. New sind die neuen und mit dem ersten Login werden die nach Current verschoben und dann ist gut. Da kriegt der Client nie was davon zu sehen. Prinzipiell geht das. Also wenn ich vom Cyrus, stimmt, das habe ich vorhin vergessen zu beantworten, wenn ich vom Cyrus da rein migriere, kann ich das relativ dreckig auf Dateiebene machen, aber spätestens, wenn es ums IMAP-Flags und solche fortgeschrittenen schönen Sachen geht, stoße ich an meine Grenzen. Aber auch da gibt es Konvertierungsskripte, die das hinrechnen, die Unique-ID erhalten. Also insofern sind es einfach Wrapper-Skripte, die ich einmal offline durchlaufen lasse oder beim allerersten Login einfach dafür sorge, dass sie das alles mit Copy und so weiter hinkopieren und dann einmal durch ein Perl-Skript ummappen. Dann kriegt man das auch on the fly konvertiert. Ja, würde ich jetzt nicht machen, weil wenn ich jetzt im Krisenfall dann auch nochmal kurz einen Softwarewechsel hinterherwerfen möchte, ist jetzt vielleicht nicht so das, worauf ich dann Bock hätte, aber kann man tun. Ja, aber weiß nicht, ob es das bringt. Okay. Bitte, wir haben ja Zeit. Das ist, nach und mir kommt ja keiner mehr. Woher die kommen? Gar nicht. Die Frage war, wieder für das Mikrofon, du tust mir leid, aber du bist einfach zu großer Raum. Aber sportlich. Diese Folder gibt es in dem Sinne ja gar nicht. Das interessiert den IMAP-Server ja nicht, dass irgendein Outlook-Client sich Folder wie Send, Trash oder Drafts oder sowas anlegt. Das sieht man ja auch schon, wenn man lokalisierte Programme benutzt, heißt es eben bei dem einen Entwürfe, bei dem anderen Drafts. Ja, und wenn man zwei Mail-Clients parallel benutzt, dann benutzt man auch zwei Verzeichnisse parallel. Das sind normale Verzeichnisse. Ja, bloß, dass ein guter Mail-Client halt den zum Beispiel im IMAP Drafts nennt und in der Darstellung dann lokalisiert Entwürfe schreibt, aber im IMAP-Protokoll immer Drafts benutzt als Best Practice sozusagen. Ja? Das wäre Sache der Mail-Clients, die anzulegen. Webmailer, Outlook, Desktop-Client, was auch immer, wenn die das benutzen wollen, was ja nicht sichergestellt ist, dass das sein muss. Es gibt auch hier Mechanismen, die anzulegen, mindestens wieder mal über WrapperScript und andere Mechanismen. Also ich kann auch zwangsweise Ordner erzeugen, klar. Aber genau genommen geht mich das ja eigentlich nichts an. Das ist aber wirklich so, das IMAP-Protokoll ist ein sehr mächtiges, jetzt habe ich das Mikrofon wieder vergessen, die Aussage war, dass es allgemein bei DAVCOD immer gesagt wird, geht mich alles nichts an, so ein bisschen Behördenmentalität oder weiß ich. Das liegt an dem IMAP-Protokoll, das ist tatsächlich relativ mächtig. Ja? Zum Beispiel sagt das, da kann ich jetzt gleich zur nächsten Folie überleiten, ich wollte nämlich Ihnen noch was wirklich Schönes zeigen und die Zeit drängt. Es ist gar nicht festgelegt zum Beispiel, dass das, wie ich das hier gemacht habe, Test.privat, Test.urlaub heißen muss. Das könnte auch Test-Urlaub heißen, Test-irgendwas, das ist Sache der Server-Software. Und es kann auch in der Außendarstellung gegenüber den Mail-Clients zum Beispiel mit Schrägstrichen statt mit Punkt oder mit Minus oder sonst was gemacht werden. Das heißt, dieser Hierarchietrenner ist relativ flexibel, ja? Was unter Umständen ganz wichtig ist, weil vielleicht teilweise die Clients Punkte benutzen wollen. Fünfter Versuch als IMAP-Foldername und so weiter. Ne? Da komme ich natürlich in Schwierigkeiten, wenn das mein Hierarchietrenner ist. Und für all diese Übersetzungsmechanismen und diese Probleme bietet das IMAP-Protokoll Antworten und Lösungen, dass der Client fragt, hey Server, was ist dein Namespace? Genau das werden wir jetzt gleich machen. Wie sieht das aus? Und im dümmsten Fall speichert der Server es mit Punkt, stellt es als Schrägstrich dar. Der Client nimmt den Schrägstrich wieder raus und stellt es in der Anzeige dem Nutzer gegenüber wieder als Punkt dar, weil er so gewohnt ist. Und die übersetzen das alles on the fly. Das sind diese Namespace-Sachen. Und darum ist das IMAP-Protokoll ganz anders als Pop3, tatsächlich relativ mächtig und an der Stelle, wenn man es richtig machen möchte, relativ kompliziert. An der Stelle noch kleine Werbung für DAVCOD. Man findet auf verschiedenen Seiten auch Compliance-Tests und es gibt tatsächlich nicht viele Programme, die eine hundertprozentige IMAP-Compliance tatsächlich erreichen. Courier und Cyrus haben sie nicht und auch die ganzen Groupware-Lösungen nicht. Ich glaube, es gibt insgesamt nur zwei Produkte und eins, was ich noch nie gehört habe, was 100% der, ich glaube, 330 IMAP-Tests, die da durchlaufen, Stresstests und auch Compliance-Tests bestehen, dass er tatsächlich sauber das IMAP-Protokoll implementiert hat. Insofern scheint es keiner so gut gemacht zu haben wie DAVCOD, sobald es an solche Schweinereien eben geht. Okay, ich würde Ihnen ganz gerne noch diese Shared Folder zeigen. Bis jetzt war es ja trivial. Wenn ich jetzt einen Mail-Client habe, sind da Mails drin. Wechseln wir mal kurz auf den anderen Desktop. Ja, Moment. Ich habe hier ein kleines KML vorbereitet, wo jetzt eben auch schon die beiden Postfächer eingetragen sind, Localhost. Vorteil hier wieder, Username ist nicht Klaus, sondern klaus@example.com, also auch wieder für den Nutzer leicht zu merken und als ein eindeutiger Identifier, besser geht es eigentlich gar nicht. Ja? Warum sollte man da irgendwie Klaus 1 bis Klaus 5 machen? Und jetzt rächt sich, dass ich da gestern schon mal angefangen habe. Hier habe ich jetzt unsere Mail von gestern, mal schauen, ob das jetzt klappt. Habe ich irgendwas kaputt geschossen? Achso, ja genau, die Root-Rechte, die ich ja gerade angelegt habe, das kommt davon. Also hätte ich es richtig gemacht, würde es funktionieren mit VMail. Also man kann am Dateisystem super manipulieren, ne, Verzeichnisse anlegen, löschen und so weiter. Aber natürlich jetzt, wo ich es mit Ruth angelegt habe, gibt es natürlich jetzt hier gleich Ärger. Ja, das überschreiben und man nicht reingucken kann. So. Das noch? Nee, macht er jetzt nicht. Jetzt habe ich irgendwas kaputt gemacht. Ach so, das hier. Das, worauf ich jetzt hinaus will. Das kommt davon, wenn man es vorher testet. Was ich Ihnen jetzt nämlich noch zeigen möchte, sind Shared Folders, dass eben der Klaus Postfächer von der Susi sieht oder andersrum. Eben für Arbeitsgruppen und für Firmen tatsächlich, finde ich sehr interessant. Und da freut sich da, wenn man das den Leuten erstmal gezeigt hat, großer Beliebtheit. Ich richte dazu in der Config von DAVCOD zwei Namensbereiche ein. Es könnte auch mehrere geben. Wie gesagt, das IMAP-Protokoll ist dort sehr mächtig und schreibt eigentlich relativ wenig vor. Indem ich einmal sage, es gibt den Namespace Private, also sprich die Inbox. Hier habe ich zum Beispiel auch schon den Separator auf diesen Schrägstrich gesetzt, statt auf den Punkt, damit es da keinen Ärger gibt. Ich sage auch Inbox gleich Yes, also irgendeine muss den Oberhut aufhaben, weil alles andere wird ja hierarchisch unter ihr im dümmsten Fall abgebildet. Das ist also jetzt einfach ein Flag, was ich irgendwo mal setzen muss. Und ich sage jetzt auch hier, dieser Namespace besitzt zum Beispiel die Subscriptions. Also dort liegt die Datei, wo die ganzen Ordnerabos und so weiter definiert sind. Und jetzt richte ich parallel dazu noch eine Namespace Shared ein, der auch den Schrägstrich benutzt, das muss eben identisch sein, der jetzt, und das ist interessant, einen anderen Prefix hat, nämlich nicht Inbox.test, sondern Shared Schrägstrich andere User-ID Schrägstrich Test. Also wenn der Klaus den Ordner Test freigibt, stellt sich das für Susi als Shared Schrägstrich Klaus Example.com Schrägstrich Test dar. Darum sind hier nämlich 2% Zeichen gelistet. Ne? Ich baue mir die Pfade wieder zusammen. Alles, was 2% Zeichen hat, ist der fremde Nutzer, der mir was freigibt. Alles, was 1% Zeichen hat, bin ich. Darum sage ich auch, die Lokation von dem Verzeichnis ist ein Mail-Dir, aber unter %%D, nämlich die Domain des anderen Nutzers, das muss ja nicht Example.com sein, %%N, nämlich dessen Local-Part, und dann wieder Mail-Dir, also ganz analog zu oben, bloß Doppelprozent. Aber mein Index für mich, für meine Verwaltung, der liegt jetzt unter Strich-Mail-D-N, also mit einfachem Prozent, in meinem Mail-Verzeichnis. Denn ich möchte ja in meinem Mail-Verzeichnis die Indexdatei haben, wo drin steht, welche Mail habe ich schon gelesen, welche habe ich als beantwortet markiert, welche habe ich als wichtig markiert. Das ist ja meine Einstellung und die soll ja nicht für den anderen Nutzer gelten. Darum speichere ich eben diese Flag-Sachen bei mir unter dem Pfad und die Daten hole ich aus dem Remote-Verzeichnis raus, wo er mir das freigegeben hat. Das kann man auch anders machen. Ja, wenn es ein Gruppenpostfach ist und einer hat geantwortet, alle anderen sollen das auch sehen, ja, einer hat es als wichtig markiert und alle sollen es identisch haben, dann trage ich hier natürlich wieder Doppelprozent ein und alle benutzen dieselbe Indexdatei und alles ist wieder gut. Das kommt ein bisschen drauf an. Ich habe eingestellt, dass hier keine Subscriptions möglich sind, weil das ja quasi unter der Inbox oben verwaltet und abonniert wird und er soll eben nur Verzeichnisse auflisten, wenn es auch tatsächlich Freigaben gibt. Ja, also ich möchte nicht 500 Nutzer später sehen, die mir alle nichts freigeben, die soll er ausblenden, sondern soll mir nur die zeigen, die es auch tatsächlich gibt. Das ist eigentlich das Ganze, was ich an diesen Namespaces einrichten muss. Ich kürze das ein bisschen ab, das ist dann zum Nachlesen. Ich sage anschließend im IMAP-Protokoll, dass er dieses ACL-Plugin benutzen soll, damit ein Mail-Client über das ACL-Kommando Rechte setzen kann. Wir werden das gleich ausprobieren. Und ich muss dann anschließend noch einmal so eine Caching-Datei, diese Shared Dictionary angeben, Shared Mailboxes, das ist eine Art Inhaltsverzeichnis, das der DAVCOD haben muss, damit er weiß, wer hat wem was freigegeben. Denn ich logge mich als Nutzer ein und der kann ja nicht bei 10.000 Postfächern nachgucken, wer hat mir was freigegeben, sondern muss das quasi über so eine Indexdatei schon wissen. Das ist der einzige Punkt, wo so eine Datei tatsächlich mal nicht einfach so zu löschen ist, sondern wenn die weg ist, dann ist es ziemlich ärgerlich, dann muss man lange skripten, bis die wieder da ist, weil er sonst einfach nie weiß, wer hat mir was freigegeben und was darf er mir anzeigen. Er kann ja nicht rekursiv durch alle suchen müssen. Schauen wir mal ganz kurz, dass wir hier noch pünktlich fertig werden. Ich habe ja vor oben, glaube ich, noch den Namespace eingetragen, wenn es sowieso schon meine fertige Config ist. Genau, Namespace Private, ne, das ist genau das, was hier gerade auf der Folie zu sehen war. Und hier drunter ist eben dieser Namespace Shared mit dieser komischen Schreibweise, wo er die E-Mails dann herzuholen hat. gehen wir nochmal in den Mail-Client rein. Der hat jetzt hier eben schon von meinen Tests vorher die Inbox von Klaus, da beschwert er sich, dass er nicht mehr existiert. Schauen wir also mal bei Klaus in das Postfach rein. Gute Mail-Clients bieten hier so eine Rechteverwaltung dann an. Zugangskontrolle. Da habe ich zum Beispiel eingestellt, klar, das ist jetzt dieses ACL-Plugin, was wir eben hatten. Ne? Klar, Klaus selber darf da auch rauf, ne? Sonst sperrt er sich selber aus. Und jetzt kann ich als Endanwender, ich bin nicht mehr Admin, als Endanwender an meine Mail-Client zum Beispiel sagen, okay, susi@example.com, dicht alle Rechte drauf auf meine Inbox, mit der bin ich verbandelt. Wenn das jetzt klappt und ich das zum Server hochlade, dann trägt er das jetzt eben ein. Wir können einmal kurz gucken, ob das funktioniert hat. Und hier habe ich zum Beispiel diese DAVCORD-ACL-Datei, die jetzt frisch dazugekommen ist. Und da steht drin, dass ich Susi Rechte freigegeben habe. Also auch das ist wieder ASCII. Ich kann es im Prinzip super manipulieren, was bei Migrationen dann wirklich Leben retten kann. Aber hier hat Klaus jetzt hinterlegt, Susi darf auf meine Inbox zugreifen. Und wenn jetzt alles gut funktioniert hat, müsste eigentlich zum Beispiel die Susi, ich hatte die Susi hatte Klaus was freigegeben, ne? Ich habe es verkehrt rum gemacht. Ja, ich hatte das, hier ist noch diese alte. Schauen wir mal. Auf jeden Fall müsste Susi ja die Inbox von Klaus abonnieren können. Schauen wir mal, ob das funktioniert hat. Hat natürlich nicht funktioniert. Das habe ich am Ende irgendwas falsch gemacht. Jetzt habe ich mich gerade verzettelt. Kommt, wie sein muss. Ich kann es ja nochmal kurz andersrum versuchen, damit Sie mir das noch glauben auf die Schnelle. Andersrum, rechte frei, synchronisieren die rauf. Wir könnten jetzt eigentlich hier abonnieren, da haben wir das. Ja? Klaus kann jetzt die Inbox von Susi abonnieren. Die Fehlermeldung müsste jetzt dann ja auch gleich verschwinden, da hat er sich immer nur beschwert, dass das Ding nicht mehr da ist. Und würde jetzt dann eben auch bei sich in seiner Hierarchie sehen, ich habe eine Inbox von Susi, da ist eine Nachricht drin von vorhin. Das ist nämlich identisch mit dem, dass Susi bei sich sieht. Und wenn ich die lösche, eigentlich auch bei dem anderen verschwinden. So einfach ist es dann eigentlich nur. Genau, das sind die zwei Punkte, die ich jetzt hier nicht mehr mitgebracht habe, weil sonst sitzen wir tatsächlich bis 20 Uhr hier und ich möchte nicht den Social Event mit Ihnen hier sprengen. Natürlich gibt es Quotas, natürlich gibt es Tiefregeln, wobei das tatsächlich so ist, dass die so leicht nach dem Wiki nachzubauen sind, dass das kaum eine Erklärung bedarf. Das muss man einfach nur tun und viele andere Sachen auch. Ansonsten ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich habe gezeigt, wie es geht. Wer keine Lust hat, das selber zu bauen, wir haben das als IMAP Appliance, gerade für Unternehmen, auch als fertige Lösung, wo das alles mit Webmail und allem drum und dran fertig konfiguriert ist für die Leute, die da nicht frickeln machen wollen, mit allen Vor- und natürlich auch Nachteilen, die ein Appliance zu bieten hat. Also man kann auch durchaus der Meinung sein, dass das nicht geeignet ist, bin ich auch voll dafür. Das kommt ganz drauf an, mal ist das sinnvoll, mal ist das nicht sinnvoll. Aber prinzipiell gibt es das von uns auch alles out of the box, wer das immer aktuell mit Firma-Updates haben möchte. Ansonsten danke ich für Ihre Geduld. Hoffe, ich habe Ihnen soweit auch was Neues über DAVCORD und die Möglichkeiten dazu beibringen können, auch wenn wir vieles heute nicht machen konnten. Stehe jetzt noch für Fragen zur Verfügung, falls noch was ist.
Wenn es noch Fragen gibt, dann bitte melden. Ich mache mir die Mühe und komme hin.
Er gibt nicht auf. Bitte. Oh, flott. Naja.
Keine richtige inhaltliche Frage. Ich habe mir eben mal das PDF zu dem Vortrag, die Folien heruntergeladen. Ich meine, ich habe nur den ersten Teil gefunden, den zweiten, den praktischen Teil.
Der kommt da noch rauf, ja. Das kommt PDF ist von früher, von alt. Das kommt noch rauf. Erstens ist sowas wie immer bei uns auf den Webseiten runterzuladen. Alle Vorträge, die wir machen, sind immer bei uns zu finden. Und natürlich wird das hier auch noch aktualisiert werden. Darum habe ich mir die Mühe gemacht, die Config zu übertragen, damit man es nachbauen kann. Sonst noch was? Dann danke ich Ihnen, danke ich dir, wünsche noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.